rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den dreien lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo liebe Community, herzlich willkommen im Herrenspielzimmer 38. 38. Wie Kinder, wie die Zeit vergeht.
Du wechselst ja die Zahlen doch aus.
Jede Woche sage ich das, ne? Das lebt mal eine andere Schallplatte auf, Krömer. Ja, ich bin mit den beiden Saschas am Start. Ich bin hier so reingestürmt und habe irgendwie Enkles ein bisschen jammern hören über seine Streaming-Karriere, beziehungsweise es ein bisschen analysieren hören. Das war ganz spannend, weil wir natürlich alle dieselben Probleme haben. Enkles, wie geht's dir?
Guten. Nee, es waren keine Probleme, es waren Feststellungen.
Ja, ich sag ja.
Sascha, das wissen
Analyse.
Das weiß ich seit 7 Jahren, wie das läuft. Seit 8.
Und ja, und der andere Sascha hat gerade ein bisschen Interesse geheuchelt.
Na, ich finde es immer interessant, weil ich kann mir die Arbeit als wirklich Entertainment als Arbeit nicht so wirklich vorstellen. Vor allem, wenn du jeden Abend auf der Matte stehen musst und entertainen musst und spielen musst.
Ja, ich könnte es auch nicht. Also ich bewundere die Leute, die das können.
Also ich denke, das ist geil, so für einen Abend oder so, aber wenn das dann wirklich, ich meine gut, wenn du einen normalen Job hast, gehst du auch zu deinem Job und sitzt da 8 Stunden und der ist auch nicht immer spaßig, aber trotzdem, ich stelle es mir extrem hart vor.
Also so Core-Streamer irgendwie, die, keine Ahnung, 5 bis 6 Mal pro Woche streamen, das könnte ich einfach nicht. Also Hut ab davor.
Weil ja, der muss halt irgendwie ansatzweise einen Ausgleich hinkriegen, ne? Das ist halt, das Ding ist halt, wenn du normal arbeiten gehst und du bist dann 9 Stunden unterwegs mit hin oder 10 vielleicht und kommst dann nach Hause, dann freust du dich halt aufs Spielen oder so, ne? Aber wenn du als Streamer bist, dann hörst du auf und sagst, jetzt endlich spielen. Nach 10 Stunden eher nicht. Muss halt schon ein bisschen dann, aber ja.
Ich habe gestern einen lustigen Link gekriegt von einem Kumpel von mir, der sagt, pass mal auf, das ist ein Holländer, der streamt. Und zwar in den letzten 2 Jahren jeden Tag 12 Stunden dieses Marble, wie heißt das? Marble auf Steam. Genau. Und der spielt selber nicht mal mit, sondern er hostet das immer nur, irgendwie lässt das Ding laufen und hat immer die gleichen Sätze, irgendwie place your marbles, hihihi, so. Und ja, aber das ist so eine richtig gute Seele, so ein, sieht aus wie so ein Hippie irgendwie, so, ne, rauch doch mal, zieh mal einen durch im Stream. Und jeden Tag 12 Stunden. So, das ist also auch super unattraktiv zum Zugucken, weil du siehst halt, dass die Marbles nicht, sondern du siehst nur so eine totale, so ganz grob hinter ihr. Und ich verstehe immer, ich denke mal, also ich habe da reingeguckt, der hatte 80 Viewer immerhin. Viel mehr, als ich gedacht hätte. Und aber ja, jeden Tag 12 Stunden hinter mir die Murmel laufen lassen, ey. Krass, ja.
Aber ist er denn erfolgreich? Oder ich meine, wenn du das machst, 12 Stunden am Tag, musst du das ja irgendwie dir leisten können, ne?
Ja, der ist wahrscheinlich Rentner, denke ich mal. So Frührentner oder so. Und der sitzt da immer nur und quatscht mit den Leuten. Und ja. Also,
das ist ja eine andere Art von Stream nochmal. Ja. Ne? Das ist ja näher am IRL-Stream
dran,
wo du einfach da sitzt und mit Leuten redest eigentlich. Ich hab eine Woche mal so einen Stream gespielt, als es rauskam damals, und habe das so als Fußballkommentator-Style versucht zu kommentieren, so richtig
ultra. Aber das ist ja was anderes, ne? Wenn du so mitgehst und das dann auch noch groß zeigst. Bei ihm ist das ja total im Hintergrund irgendwie. Du siehst gerade mal die Namen so ungefähr, so übereinander. Es ist, aber ja, spannend. Aber jeder, ja. Für manche ist das halt wirklich einfach so ein Hobby oder so, ne? Also im Sinne von Zeit totschlagen.
Ne? Ja. Wo du früher rausgegangen wärst oder sitzt auf der Parkbank mit ein paar anderen Leuten irgendwie und trinkst ein Bierchen, und machen die Leute das halt so heute, einige. Das ist ja dann auch nicht. Ah, 12 Stunden jeden Tag ist schon absurd, aber das ist schon sehr viel, da muss man sehr viel Spaß
haben. Ja, keine Ahnung, es gibt halt auch so viele, das Problem ist ja ähnlich wie bei YouTube, ne, es ist halt einfach die Masse, ne, und gerade wenn du so klein bist, dann hast du halt echt auch, ja, als wir früher die WoW-Nacht gemacht haben, ne, da waren wir so erfolgreich, weil es einfach nichts anderes gab. Wir waren halt so gefühlt die Einzigen, so. Und heute hast du, was weiß ich, wie viele, ich weiß gar nicht, wie viele Streams sind gleichzeitig online auf Twitch, wenn du nur deutsche Streams sagst. Wie viel? 100.000?
30.000. Wie viel? Nur Deutsch, ja. 20.000, 30.000
wahrscheinlich. Okay, insgesamt. Aber das muss ich mir vorstellen, was das für eine Zahl ist, ne? Und wenn ich so in meiner Community gucke, irgendwie so ein Balnasser oder so ein Mulai oder wie sie alle heißen. Ich war gerade bei Mulai irgendwie, hab geguckt, der Spieler hat das neue Zelda gespielt und der spielt das vor 5 Leuten. So, und das ist dann wahrscheinlich eher mehr so ein, ja, ich zocke es, bin zwar online, aber eigentlich zocke ich nur für mich so. Das ist also wirklich wie so ein Hobby, ja.
Ja, aber man muss ja wissen, dass die meisten Leute, also auch die ganz, fast alle ganz Großen oder auch Semi-Großen, alle haben ja so angefangen. Also dieses, ich werde streamen, weil ich Geld machen will oder weil ich irgendwie Fame will oder so, das ist ja erst mit der Zeit gekommen, als du Leute gesehen hast, die es halt gemacht haben. Und dann kam halt so Erfolgsstreamer nach, keine Ahnung, die das halt wirklich sehr professionell von Anfang an aufgebaut haben. Die meisten haben ja einfach irgendwann gesagt, hey, ich mach mal einen Streamer. Da könnt ihr sehen, was ich spiele für zwei Kumpels oder so, weißt du?
Hm. Ja, Standard. Ich meine, wir haben damals ja auch klein angefangen, ne? In Warcraft 3, ich kann mich da auch wirklich viele Streams erinnern, wo ich 10, 20, 30 Viewer nur hatte, ne? Das war...
Ja, ja.
Wir absolut. Hatten ja damals nichts, ne?
Und das ist ja heute immer noch so, das muss man ja auch wissen, dass auf Twitch also ein absurd riesengroßer Anteil hat unter 3 Viewer. Also 99% oder so aller Streamer, ne? Also wenn man Streamer sieht, die 20 Viewer haben, dann sind das schon die Top 1%.
Wahnsinn eigentlich, ne?
Also so viel Competition ist da, ne? Also basically alle eigentlich, wenn man, und das sieht man auch, wenn man in Kategorien einfach ein bisschen runterscrollt, man kommt relativ schnell zu diesen 2-3 Viewer-Streams und die gehen endlos. Also wahrscheinlich ist noch niemand am Ende angekommen. Das ist ein hartes.
Ja, hartes aber das Brot. Ist halt das Ding, ey. Ganz ehrlich, mich fragen mal, ja, lohnt sich's jetzt noch irgendwie anzufangen und so weiter? Und ich weiß mal nicht, was ich dann sagen soll. Ich meine, ich bin nur selber mittlerweile eine kleine Nummer.
Ja, aber wenn du fragst, lohnt es sich?
Das ist ja, ja, jedem genau.
Beruf, wenn du ihn machst, weil du das die Sache selber magst. Du bist ja auch nicht Autor, weil du sagen willst, oh, ich will so berühmt werden wie J.K. Rowling, ne? Du magst, weil du Bücher schreibst, machst du das. Und das ist bei allem so. Und wenn du aussetzt, weil du damit erfolgreich werden möchtest und reich, aber an der Sache nicht wirklich die Liebe hast, dann ist es, glaube ich, 100
Vielleicht Mal ist es beides so ein bisschen. Aber das Ding ist, weißt du, ich sehe immer irgendwie auf YouTube die großen YouTuber, die dann irgendwie so Videos machen, so, ja, 2021 ist irgendwie so der perfekte Zeitpunkt, um YouTuber zu werden. Wo ich dann immer sage, was für ein Quatsch. Es ist der beschissenste Zeitpunkt, YouTuber zu werden oder Content Creator zu werden, weil die Konkurrenz so riesig ist. 2004 irgendwie, als ich irgendwie, oder da habe ich mit WoW angefangen, aber 99 habe ich, glaube ich, angefangen mit W3 Community. Aber gut, da gab's noch keine. Aber weißt du, das war eine gute Zeit, weil du da Pionier warst und weil es da halt eine Handvoll Leute gab nur. Aber 2021 anzufangen, also klar, wenn du gut bist, ja, Qualität setzt sich immer durch, ist so eine Sache mittlerweile, aber wenn du gut bist, wirst du wahrscheinlich auch Erfolg haben. Aber es war nie so schwer, irgendwie auf Twitch oder auf YouTube oder sonst wo irgendwie Fuß zu fassen. Also, stell dir das nicht so leicht vor.
Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass Twitch und YouTube komplett andere Skillsets erfordern, was viele nicht verstehen. Und deswegen klappt's hin oder her nicht. Also während YouTube du aus meiner Sicht mit harter Arbeit sehr viel Erfolg haben kannst, weil wenn du einfach sehr viel reinsteckst, ne, und du hast irgendeine Idee, du baust deinen Kanal auf und was weiß ich, was du machen willst, keine Ahnung, ne, also du hast irgendeine gute Idee und bist jetzt der größte Schmetterlingsfotograf der Welt und machst den ganzen Tag Schmetterlingsvideos. Wenn du es halt wirklich richtig gut machst, dann also rein von der Optik und her, ne, weil
du, ja, Nische ist sowieso geil eigentlich, ne,
und
Nische
du musst vor allem nicht so entertaining sein auf YouTube, das ist wirklich relevant zu wissen, du kannst informativ sein oder du kannst was auch immer sein, das klappt auf Twitch halt nur sehr bedingt. Auf Twitch gibt's nur 2, maximal 3 Möglichkeiten, erfolgreich zu sein, und die kommen noch dazu in vielen Hinsichten, dass du, wenn es geht, irgendwie auch lange dabei warst schon. Das wäre auch noch hilfreich, aber das eine ist, entweder bist du extrem gut im Spiel, und mit extrem gut meine ich nicht Top 1% bei guten Spielen, das hilft dir nichts, Master in League of Legends zu sein in der Regel, sondern du solltest dann wirklich sehr, sehr, sehr weit oben sein, also am besten Challenger, ne? Oder du bist extrem entertaining, oder du bist halt eine Mischung aus beidem. Und wenn Leute mich fragen, und ich habe ja auch ein paar so Semi-Coachings gehabt mit Leuten aus meiner Community und Co., weil irgendwie hat ja vor ein paar Jahren jeder angefangen zu streamen, also einfach wie du sagst, ne, aus Spaß für Leute im Discord oder was auch immer. Und was ich den Leuten immer sage ist, also wenn sie fragen, ob sie Potenzial haben oder so, das ist einfach, du musst selbst wissen, ob du irgendwas bieten kannst, was andere Leute oder was weniger andere Leute bieten kann. Und wenn du da zum Schluss kommst, dass du sagst, kann ich nicht, dann wird's auch nix in der Regel. Das ist einfach so. Das ist ja, kann ja auch nicht jeder Wetten, das moderieren, ne? Das war halt Thomas Gottschalk.
Offensichtlich.
Du kannst halt nicht jeden hinstellen. Da kannst du nicht sagen, oh, stellen wir den da hin. Das funktioniert nicht. Und bei Twitch ist es ganz wichtig, dass du, weil Twitch so anstrengend vor allem am Anfang ist auch, das musst du auch mental hinkriegen in der Hinsicht, dass du lange für wenige Viewer wahrscheinlich streamen wirst, wenn du keine vorherige Audience hast, ne? Wenn du jetzt irgendwie eine große Community hast schon und du hast einen Blog oder hast einen YouTube-Kanal, dann nicht so schlimm. Aber wenn du jetzt von absolut null anfängst und sagst, heute fange ich an zu streamen, dann kannst du 1, 2 Freunde irgendwie vielleicht dazu holen. Und das war's. Da wird sonst niemand sein. Aber du musst trotzdem nonstop so tun, als ob du für 1000 Viewer streamst eigentlich. Weil wenn jemand den Stream besucht und du sitzt da mit einer Fresse auf dem Erdboden und erzählst überhaupt nichts, dann haut er ja sofort wieder ab. Ja, weil ja, warum wird der weitergucken? Du musst die ganze Zeit Top-Leistung bringen. Ohne dass du und vielleicht siehst du nur zwei neue Viewer die ganze Woche. Also, und trotzdem musst du es machen, weil sonst hast du gar keine Chance. Und das ist natürlich nicht so einfach.
Von daher. Ich bin sehr froh, ich habe letztens mit Mpox darüber gesprochen, da geht es natürlich auch um YouTube. Ich bin sehr froh, dass ich immer einen Plan B habe und nicht von dieser Sache komplett abhängig bin. Das ist wirklich, also Leute, die das hauptberuflich machen, sei es YouTuber oder Streamer, und die halt nicht irgendwie, wie du auch manchmal sagst, einfach irgendwie, weil das Spiel gerade nicht passt oder weil man einfach irgendwie gerade keinen Bock hat, einfach mal sagen können, so, ich kann die Scheiße jetzt nicht mehr sehen. Ich mache jetzt einfach mal irgendwie einen Monat Pause und dann irgendwie einen Großteil seiner Abonnenten verliert und dann finanziell irgendwie gucken muss, wo er bleibt. Das stelle ich mir ganz, es ist wirklich ein hartes Brot, das unterschätzen viele, ne?
Ja, also ich glaube, für mich ist es halt vergleichsweise einfacher, weil ich alleine wohne und alles, ne? Also, weil ich nicht irgendwie, ich habe ja keine Kinder und keine Frau, die ich irgendwie ernähren muss, ne? Und ich komme mit, keine Ahnung, ich komme mit allem Möglichen klar. Von daher ist es nicht so schlimm in der Hinsicht. Ich bin da selten bei Existenzängsten oder so. Aber ich habe natürlich auch einen gewissen Status, wo ich einfach weiß, viele, viele Leute subben mir seit mittlerweile irgendwie 6, 7 Jahren, ne? Die hauen nicht ab wegen einem Monat in der Regel. Und dann habe ich halt ein bisschen mehr Freiheiten. Das kriegst du aber nicht hin, wenn du erst 6 Monate streamst und dann bricht dir das Spiel weg und du hast vielleicht gerade Erfolg gehabt und du musst irgendwo hin, weil das Spiel ist zu oder du kannst nicht mehr spielen oder es hat keinen Erfolg mehr. Das bricht halt viele. Aber wenn ich jetzt bedenke, wie viele Leute noch streamen von meiner Anfangszeit, das sind nicht mehr viele. Das sind wirklich nicht sehr, sehr viele. Die meisten hat es irgendwann zerlegt, weil sie sagten, machen wir lieber was anderes. Aber dafür natürlich super viele neue, ne? Und auch Leute, die halt 10-mal, 100-mal größer sind als ich, die innerhalb von auch in 2018, 19, 20 oder so angefangen haben und einfach sehr schnell wachsen. Muss halt einfach was bieten, was andere Leute nicht anbieten, wenn du es wirklich willst.
Ja, aber das ist wieder mit der das Rad neu erfinden. Das ist schwierig, ne? Das ist nicht so einfach, das ist immer so leicht gesagt.
Es liegt halt an Spielen, ne? Also viele Leute sind zum Beispiel mit Among Us einfach sehr groß geworden. Also die basically aus dem Nichts kamen, oder nicht aus dem Nichts, aber ne, die noch ganz klein waren. Du kannst, oder auch durch GTA-RP oder so, das sind halt so Sachen, wo du dann wirklich sehr schnell sehr groß werden kannst. Ich meine, Fortnite ist eines der besten Beispiele, wie groß Streamer wurden. Das ist ja Zufall. Ich meine, was wäre, wenn Fortnite nicht gekommen wäre? Dann würde Ninja heute noch mit 1000 Viewern, oder was immer noch sehr viel ist, ne? Nicht falsch verstehen, aber der hätte immer noch 500 bis 1000 Viewer. Kein Mensch würde ihn kennen. Er wäre nicht in der Super Bowl-Ad aufgetreten. Er hätte keine Sponsoren mit Samsung. Er wäre nicht in den amerikanischen Talkshows gewesen. Und er hätte nicht irgendwie mit Drake Fortnite gespielt. Ne? Das ist ja auch Glück. Also, das muss man halt schon wissen. Es ist einfach Glück. Wenn Fortnite nicht gekommen wäre, würde die ganze Streaming-Landschaft halt auch anders aussehen. Ne? Ja, als Beispiel. Ja. Oder wenn Among Us nicht gekommen wäre. Und was ist, wenn morgen, ich meine, auf dich jetzt bezogen vielleicht, Steve, was ist, wenn morgen Blizzard ankündigt, WoW 2 kommt raus? Also, ja. Ne, keine Ahnung.
Dann sind wir wieder einmal im Game, ne? Dann sind wir wieder im Game, ne?
Ja, also, ne, das ist Glück. In dem Fall ist es sehr unwahrscheinlich, aber was ist, wenn es passiert, ne?
Dann bist man hat's ja auch in Classic gesehen, ne? Ich habe ja irgendwie immer weniger und dann kam Classic irgendwie und auf einmal hatte ich ein Jahr wieder richtig, dann noch mit Elimania auf einmal wieder richtig bam, so.
Ja, klar.
Das ist, man macht sich mal selber Vorwürfe und denkt, man wird irgendwie schlechter und alles, was man macht, ist scheiße. Aber es ist halt auch viel irgendwie, wie du schon sagst, Glück und zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, ne? Das ist leider so.
Ja. Glück und auch die Sachen dann vielleicht verschiedene Sachen können und verschiedene Sachen adaptieren können und das auch wollen, ist ja auch eine Sache. Und Among Us zum Beispiel war halt einfach deswegen so gut, weil, ich meine, die Streamer haben ja alle ihre Streamer-Lobbys gebaut. 10 Leute. Und naja, die hatten halt nicht immer 10 absolute Top-Streamer, ne? Also, wo willst du die alle hernehmen, die irgendwie alle schon sehr etabliert sind? Und dann kamen halt auch mal kleinere Streamer rein und die haben sich vielleicht am besten verhalten und waren halt von der Audience, wenn du alle zusammenrechnest, von was weiß ich. Wenn man sich Hafu zum Beispiel anguckt, Hafu kennst du vielleicht, ja, hat Hearthstone damals gespielt, hat TFT gespielt und spielt sehr gut Slay the Spire und so weiter. Und je nach Spiel und über die letzten Jahre, wenn man das verfolgt, hatte mal 1000 Viewer, mal 2000, mal 5000 und mit dem Among Us hat es irgendwie 15 bis 20.000. Also, ne, das ist crazy. Und das sind halt einfach.
Hearthstone war die auch richtig groß, ne? Ich habe noch ein Bild von ihr mit der BlizzCon, die wollte mir ihre Telefonnummer geben, habe ich gesagt, kannst du vergessen, Alter.
Ich glaube, Doc hat sie sich geschnappt, sorry. Na dann. Wirklich, die sind verheiratet, glaube ich, sogar mittlerweile.
Ist ja nicht mein Fehler, kann ich ja nichts dafür. So, ihr Lieben, ich habe, wo wir gerade bei neuen Spielen sind und neuen Gelegenheiten, ich habe hier zwei Spiele auf meiner Liste, die nächsten Mittwoch kommen, die beide interessant sein könnten. Und zwar, also meine Community redet von nichts anderem, oder Teile daraus. Nämlich am Mittwoch kommt das Pokémon MOBA für die Switch. Das soll im Laufe des Jahres, aber erst im Herbst, auch für das, also auch als Mobile für das Handy kommen. Aber jetzt am Mittwoch kommt es erstmal für die Switch. Und es sind alle so in freudiger Erwartung darauf, so wegen, ich gucke mir es auf jeden Fall an, ich hab Bock drauf, könnte ziemlich geil sein, es könnte aber auch scheiße sein. Und ich werde auch reingucken, irgendwie dann kann ich meine Switch mal wieder entstauben, irgendwie nach gefühlt Jahren. Und ich bin gespannt drauf. Habt ihr was von gehört oder ist es in irgendeiner Form von euch, für euch interessant?
Völlig uninteressant für mich, der Subject Matter und das Genre.
Für mich auch. Also du kriegst Genre nicht, aber auf einer Switch.
Aber es ist ein MOBA, ne? Das MOBA ist ja eigentlich, du hast ja lange League gespielt, oder nicht?
Ja, ich spiele aktuell auch wieder sogar ein bisschen League, aber
Meinst du, ist zu casual, ja?
Nö, aber es ist eine Switch. Ich habe erstens keine Switch und zweitens mag ich nicht so Konsolen-only-Sachen.
Okay. Na gut, es gibt im Herbst gibt es fürs Handy schon mal. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Irgendwie, ich bin ja auch überhaupt kein Mobile-Spieler. Aber wer weiß, ich guck's mir an.
Naja, das kann ja jetzt anders werden mit dem Steam Deck, ne? War das bei euch auch so groß?
Bei uns war das sehr groß, ja, ehrlich gesagt. Und ich habe auch drüber nachgedacht. Und bei mir verstaut immer die Switch in der Ecke. Und ich bin mir noch nicht so sicher. Aber es gibt ja in unterschiedlichen Ausführungen. Hast du Bock drauf? Du hast ja auch dieses Ding damals bestellt und getestet. Ich glaube, das ist was für dich, ne?
Ja, wir haben ja auch geöffnet, als es losging. Aber die Server sind ja explodiert. Wir haben beide hier geöffnet. Und Mika hatte Glück gehabt, ist direkt durchgekommen. Ich habe es dann aufgegeben. Aber ich habe mal die $5 gepaid für eine. Du kannst es ja reservieren, mehr oder weniger. Das haben sie übrigens recht clever gemacht, dass du das nur reservieren kannst mit $5 down von deinem Steam-Account. Und der Account muss älter sein als, weiß ich nicht, ein paar Tage irgendwie.
Oh, das ist ja geil, gegen die ganzen Dinger, ne? Gegen die ganzen Scalper her. Sehr gut.
Und damit haben sie halt das meiste verändert. Es gibt auf eBay trotzdem natürlich welche irgendwie für $1,000. Okay, pass auf. Aber
Sascha, du bist jetzt irgendwie ein Verkäufer an meiner Tür. Jetzt erklär mir doch mal, warum ich dieses Gerät mir kaufen sollte. Was ist das Geile daran?
Ja, passen Sie auf, Herr Krömer. Also, ich muss es erklären. Ja. Nein, es ist im Prinzip ein kleiner Mini-PC, günstige Hardware. Ja, ich glaube, die machen einen Loss an der Hardware, weil
ja, das habe ich oft gehört schon. Ich habe mir eigentlich Videos dazu angeguckt, ja.
Das glaube ich schon. Aber du kannst deine ganze Steam-Library drauf spielen. Die Hardware sieht extrem gut aus, ist relativ stark und du hast alle Games, die du auf dem PC hast, verfügbar. Plus es ist ein Dock mit dabei, also es hat dieselbe Funktionalität wie ein Switch. Nur du hast halt alle Games, die du eh schon hast.
Aber ich habe gelesen, dass eben nicht alle Games darauf laufen.
Der Großteil, das ist ja Steam OS. Okay. Es ist ja Steam OS. Du kannst aber wohl theoretisch auch, ich glaube, Windows drauf installieren, weil es halt eigentlich ein PC ist, ne?
Theoretisch oder musst du dann jailbreaken oder sowas?
Sie haben gesagt, das ist relativ offen und die sind ja jetzt nicht gerade Apple. Also ich glaube ihnen das schon, dass wenn du da dir ein paar Tutorial anguckst, haust du dir halt Windows drauf. Aber ist ja nicht die Idee. Du willst ja eigentlich deinen Steam-Account online haben und all die Games auch überall spielen können. Und das finde ich halt super attraktiv. Switch ist ein geiles Gerät. Die Hardware ist cool. Und ich meine, Luki hat sich so ein Ding geholt damals und ich spiele damit manchmal ein bisschen Zelda oder so. Aber es ist halt nur eine bestimmte Art von Spielen, die du bekommst. Und auch
das ist so.
Sehr hochpreist. Während auf Steam kriegst du so viele geile Spiele für unter $10 manchmal. Das ist schon, also die Hardware ist gut.
Ich habe mehrere Videos geguckt, wie gesagt, auch von großen Technik-YouTubern und die sind alle total gehypt und sagen irgendwie, es ist genau perfekt, irgendwie auf die Auflösung, irgendwie, wenn du eine zu hohe Auflösung machst, dann frisst das den Akku so schnell leer. Es ist alles irgendwie perfekt zusammengestellt, irgendwie für Gamer und ich überlege mir halt nur, wofür ich das brauche, so. Weißt du, jetzt wieder irgendwie 500 Euro da auf den Tisch zu hauen. Du hast schon recht, die Switch ist sehr speziell. Irgendwie, wenn du kein Nintendo-Fanboy bist, bei mir liegt die irgendwie größtenteils rum. Ja, aber Schiss, dass das Ding auch bei mir rumliegt, weil wenn ich was auf Steam spiele, spiele ich halt auf dem PC. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber ich brauche das auch nicht. Das ist halt ein Luxusartikel, den brauchst du nicht. Aber ich habe mir trotzdem erlaubt, da relativ gehypt für zu sein, weil es irgendwie cool ist. Und Steam mag ich eh gerne. Und ich bin verheiratet mit meiner Library. Also das ist das Beste, was passieren kann. Und das Geile ist hier, wie du sagst, die Auflösung ist jetzt 1280 x 800, ne?
Genau.
Und der GPU, den sie drin haben, ist ja was custom gebautes von AMD. Müssen sie ganz heimlich seit Ewigkeiten mit denen schon ausgehandelt haben. Das ist natürlich, wenn du damit 4K oder so gamen willst, geht's nicht. Aber 1280 x 800 kriegst du garantiert 60 Frames bei den meisten Sachen stabil hin. Also ich bin mal gespannt.
Okay, ja, ich denke auch drüber nach und hoffe, dass ich den Kampf noch gewinne und nicht mir schon wieder irgendeine Scheiße kaufe, in Anführungsstrichen, die bei mir in der Ecke liegt. Weil ich bin, ja, ich spiel's auf dem PC. Ich brauch's halt nicht irgendwie.
Also Frage ist ja auch, wann kommt das denn jetzt? Weil wenn Steam jetzt nicht gerade oder Valve nicht gerade in der Lage ist, magisch so viele Dinger zu produzieren, und das sind ja schon Hunderttausende, in der Zeit, wo andere nicht genug Playstations und Grafikkarten produzieren können, kann das gut sein, dass das Ende nächsten Jahres oder sowas wird. Also sie haben gesagt, diesen Dezember, aber ich glaube noch nicht ganz so dran.
Was deine Meinung dazu, Enkler, ist für dich wahrscheinlich gar nicht interessant, oder?
Nee, nicht wirklich. Und ich finde das Design so unglaublich komisch, diese Joysticks da oben. Das sah mir sehr ungesund für die Hände aus.
Okay.
Ich finde das sehr weird. Ich habe sowas noch nie gesehen.
Also ich bin auch in Verlockung, muss ich sagen, einfach weil ich natürlich auch so ein Geek und so ein Nerd bin, im Sinne von, ne, sowas, das tingelt ein, das will man haben, auch wenn man es vielleicht nicht braucht. Ja. Aber ich glaube diesmal stark irgendwie, ich kann nicht für jeden Scheiß Geld raushauen.
Okay, dann take ich einen for the team und
Genau, und dann werde ich ihn einfach, wenn ich im Herbst komme, werde ich ihn einfach richtig hart beackern dann, falls es bis dann überhaupt fertig ist. Wo du gerade sagst, die Chips und die PS5 und die Grafikkarten, die man nicht bekommt. Ich muss echt sagen, irgendwie, ich habe die Features dieser neuen RTX-Reihe von GeForce, dieser 360, 370, 380, 390, habe ich mir angeguckt und das habe ich gesagt, wow, das ist ja alles ziemlich cool und das geht ja auch nur auf der neuen Reihe, ist natürlich wieder typisch Nvidia. Und dann habe ich mir mal geguckt, ich habe eigentlich eine gute Grafikkarte, reicht hier eigentlich irgendwie, ich habe eine 2070 Super, also die hat auch schon dieses, wie heißt das nochmal, dieses Spezielle, dass ich in so hoher Framerate streamen kann mit den ganzen geilen Funktionen. Also die ist zu 1000% ausreichend für mich. Aber das ist auch wieder so ein Nerd-Ding, ne? Denkt man so, oh geil, hat so coole Funktionen, die neue RTX-Reihe. Und dann gucke ich so auf den Preis und ich glaube, zuerst die 360, dann sagte Maris, naja, die ist nur 10% besser als deine, hat zwar die neuen Features, aber würde ich nicht machen. Und dann habe ich mir die 370 angeguckt und dann wollen die durch die ganzen Scalper hochgetrieben der Preis. Du, also bei Alternate und allen deutschen großen Versanddingern zahlst du um die 1.000 Euro für eine 3070. Und ich habe dann zu Merrick gesagt, das ist ja ein bisschen teuer, oder? Also soll man da noch warten? Sagt er, ja, definitiv noch warten. Das ist hochgetrieben durch die ganzen Scalper. Das wird sich irgendwann regulieren. Und ich habe auch Bock auf die Grafikkarte. Ich warte aber noch drauf. Muss mich bremsen, aber ich warte drauf. Die realistischer Preis ist 650 Euro. Vorher würde ich da nicht kaufen.
Ja, der MSRP ist auch irgendwo 500, 600 Dollar, ne? Aber das ist ja seit einem Jahr, ist es ja Chaos. Du kriegst ja seit letztem Jahr eigentlich schon Ende des Jahres wegen der
Ich frage mich immer, sind das wirklich die Scalper oder ist es diese Bitcoin oder diese Kryptowährung Scheiße, dass wir irgendwie unsere Grafikkarten nicht kriegen? Was soll die Scheiße? Mach was.
Beides. Also, es wird ja jetzt ein bisschen besser, unter anderem, weil China ja ihr den Deckel auf Bitcoin gesetzt hat irgendwie und die ganzen Miner jetzt ihre Grafikkarten wieder verkaufen. Jetzt fliegen wieder ein paar zurück in den Markt irgendwie, weil das Mining halt schwerer geworden ist und die haben so viele Karten abgezogen. Aber es war halt die Pandemic. Jeder war zu Hause. Leute haben mehr gespielt. Zumindest bei uns gab es halt hier die Stimulus-Checks. Dann haben Leute sich halt Elektronik von gekauft. Plus es kam eine neue Generation raus. Leute spielen eh mehr. Also es war wahrscheinlich zusammen mit Produktionseinschränkungen durch Covid wahrscheinlich halt ein Perfect Storm, dass einfach nicht genug da war, zusammen mit höherem Demand. Ne? Und sie haben ja auch beim Verkauf, haben sie absolut nicht drauf geachtet, dass sie das Scalper safe machen. Das war wirklich frustrierend, weil ich habe versucht, am Anfang eine zu kaufen. Das war eine Shitshow.
Ich finde krass, dass dann Scalper so einen Einfluss darauf haben, dass selbst wenn es der Vor- oder der eigentliche Verkaufspreis ist, wie du gesagt hast, 600 Dollar, dass dann irgendwie durch die Scalper der Preis so hochgetrieben wird und dass dann sogar irgendwie der offizielle Preis, also wir reden hier nicht von dem eBay-Preis oder so, sondern der offizielle Preis, für was die Grafikkarten gerade bei Versandhändlern weggehen, dann auch dadurch so betroffen ist. Das finde ich krass. Weil die PlayStation kostet ja auch nicht mehr dann irgendwie, wenn du sie kaufst, bei Amazon oder so, nur weil die Scalper die irgendwie für einen dreifachen Preis bei eBay verkaufen, ne?
Ja, weißt du, ich meine? PS5 ist dasselbe. Das ist krass. Ich hatte auch kurz überlegt, PS5, aber selbst wenn ich gewollt hätte, ich hätte gar keine gekriegt damals.
Ja, ich habe Glück gehabt. Ich habe eine irgendwie, ich habe nach dem Stream einfach reingeguckt, als sie rauskam und habe irgendwie so, glaube ich, die letzte gekriegt bei Amazon. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, Sascha, ich habe beim Release-Tag irgendwie alles mehr angespielt irgendwie und danach, seitdem verstaubt sie hier. Also
ja, das war so ein, weißt du, normalerweise, wenn es so 3-4 gute Exclusive-Titles gibt, dann sag ich, ja, komm, das will ich spielen. Weißt du, so Uncharted oder sowas früher, was halt cool war, oder Metal Gear. Das fehlt mir jetzt bei der Generation so ein bisschen.
Ja, aber hatten sie ja schon, ne? Sie hatten hier ein neues, wie heißt es, Little Big Planet. Sie hatten, warte mal, was war denn das noch? Ich habe die alle angespielt. Ratchet & Clank habe ich auch gespielt in dem Stream. Singleplayer funktioniert bei mir im Stream nie irgendwie. Das killt immer meine Viewer komplett. Aber das war richtig, richtig geil. Das war das beste Spiel, fand ich bisher, auf der PS5.
Das wäre auch der einzige Titel gewesen, der mich ein bisschen verlockt hätte.
Ja, aber dann würde ich sagen, ich bringe sie einfach mit irgendwie, aber dann ist mein Koffer voll. Weißt du, ich muss mal mit leerem Koffer kommen zu euch.
Ja. Du hast schon noch Funkos rumstehen, die mit
zurück. Ja, eben auch noch irgendwie. Ihr seid mein Funko-Lager. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Bock auf eine 3070, aber nicht für den Preis irgendwie. Die Features, die mit der neuen Reihe kommen, sind schon sehr attraktiv. Aber ich warte auf jeden Fall noch. Also, ich zahle keine 1.000 Euro für. Also, ne, und bei dem Steam Deck muss man mal gucken, was das jetzt. Wahrscheinlich kannst du schon Vorbestellung auf eBay davon bekommen. Erklär's, bist du ruhig. Was ist da, hast du da, was ist mit dir?
Geredet am Anfang.
Ja, was ist denn deine Meinung zu den neuen Grafikkarten? Ist die für dich interessant oder sagst du, ich brauche den Scheiß nicht?
Völlig glatte. Meine läuft und dann.
Ja, aber nee.
Wenn die Karte geht, dann brauchst du eine neue.
Alter, du bist so langweilig manchmal, mein Gott.
Okay, ja, also, ich weiß nicht, warum man sich da immer so. Ich verstehe ja, diese Upgrade-Mentalität
ja,
nicht. Ich verstehe die bei Handys nicht, ich verstehe die bei PCs nicht, ich verstehe die nirgends. Wenn mein Fernseher kaputt geht, kaufe ich mir einen neuen. Wenn mein PC kaputt geht, kaufe ich mir einen neuen. Bis dahin ändere ich da nichts dran, außer es ist halt wirklich irgendwas kaputt, ne?
Ich weiß auch nicht, woher diese Mentalität kommt. Ich habe die auch. Ich bremse mich da immer sehr. Versuche es zumindest. Meistens verliere ich gegen mich. Aber ich weiß nicht, also das ist so ein Nerd, also ich glaube, das ist so ein Nerd-Ding. Also,
ja, das ist halt ein Hobby. Du möchtest basteln und improven. Das ist wie Auto. Und dann Leute, die ihr Auto tunen und sich dann neue Felgen ranbauen, was für immer Sachen brauchst du alles nicht. Aber es ist halt ein schönes Hobby. Das ist bei mir auch so. Ich freue mich, wenn ich irgendwas abgegradet habe, wenn ich dann 3 Frames mehr habe, dann habe ich die Kabel neu verlegt im Gehäuse. Weil ich glaube, als Spieler ist es als Singleplayer-Spieler more important, weil Multiplayer ist Grafikqualität nicht so sehr wichtig
wie Stabilität. So. Aber Stream halt auch, ne? Also diese 2070, die ich mir gekauft habe, die hatte halt dieses, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, das ist so eine spezielle Nvidia-Funktion, NVENC-Encoder, genau, dass du halt dann in extrem hoher Framerate und geiler Qualität streamen kannst, was du mit einer davor nicht konntest. Das war halt ein dickes Upgrade für Streamen, von daher, wenn du da auch noch so einen Grund hast, ne, deine Grafikkarte zu upgraden, dann macht's halt noch mehr Spaß, ne, wenn du wirklich einen Grund findest.
So, mein PC ist 4 Jahre alt und der streamt auch NVENC. Nur so. Das ist eine 1080 Ti. Also es ist eine sehr gute Grafikkarte, das war halt Release von der 1080.
Aber sie den NVENC-Encoder haben aber, den gibt's noch nicht so lange auf jeden Fall. Also meine, die ich davor hatte, vor der 2070, hatte das zum Beispiel noch nicht. Ich hatte nie eine alte Grafikkarte.
Ich glaube, NVENC-Stream ist, ich weiß es gar nicht, es ist nicht einfach von OBS und es muss halt nur die Leistung muss stimmen, ne?
Ja, ich weiß gar nicht, was es ist. Es ist irgendein Chip. Du hast einen NVENC-Chip da irgendwie drauf. Was weiß ich, Mann. Ich habe da keine Ahnung von. Meredith hat mir das erklärt, hat mir das hier eingerichtet und mir gesagt, was ich tun muss. Und dann konnte ich endlich irgendwie mit 60 FPS streamen und das war voll geil. Egal.
Es sind einfach die Power, also du streamst dann über die Grafikkarte sozusagen, anstatt über die CPU. Das ist das, was es tut, soweit ich weiß. Das heißt, du streamst dann über deine GPU, über die Grafikkarte und nicht mehr über die CPU, was einfach super viel Leistung von der CPU nimmt. Und dadurch kannst du dann halt auch in 60 FPS streamen, ohne dass es laggt oder sonst was.
Das klingt so einfach, warum kriegen das denn andere nicht hin? Keine Ahnung.
Wie, warum kriegen es andere nicht hin?
Ja, weil, also, das ist ja eine Nvidia-Exclusive-Sache.
Na, weil es Nvidia entwickelt hat, nehme ich an.
Kann sein, ne? Ja, whatever. Ich habe jetzt gar keinen Bock, irgendwie jetzt Podcast-Zeit dafür zu opfern, weil ich einfach absolut keine Ahnung davon habe. Ich bin einfach froh, dass ich es habe. Punkt. Ihr habt mich vorhin Rüde unterbrochen, beziehungsweise Sascha war, das habe ich mir gemerkt, bei 2 neuen Spielen, die am Mittwoch rauskommen. Das erste war Pokémon MOBA, irgendwie das ist vor Unite, heißt übrigens Pokémon Unite. Ist für euch nicht so interessant. Das zweite wird wahrscheinlich, eigentlich das weiß ich jetzt schon, dass er keinen Bock drauf hat, weil er sein Haus nicht freiwillig verlässt. Bei Sascha bin ich mir nicht sicher. Und zwar gibt es ein Witcher AR-Spiel. Und bei AR habe ich ja immer ich wollte gerade sagen, eine Erektion, aber ist ja Quatsch. Aber ich habe halt Pokémon Go, als rauskam, echt geliebt, irgendwie dieses Rausgehen, Zusammenhalt. Gut, jetzt gerade mit Covid ist vielleicht nicht so eine geile Idee, aber es gibt ab Mittwoch ein Witcher AR-Spiel. Und ich habe davon überhaupt nichts gehört. Mir hat es ein Community-Mitglied geschrieben. Das Ganze heißt Witcher Monster Slayer und kommt für Android und iOS. Ich habe da gar nichts mitgekriegt, aber er schreibt halt, ich habe ein paar Videos gesehen und die sieht alles super aus und das die Kritiken sind gut und vielleicht guckst du mal rein. Ihr habt wahrscheinlich auch nichts davon mitgekriegt, oder Sascha?
Ich habe die Ankündigung gesehen, aber ich muss sagen, ich habe nicht mal drauf geklickt, weil für AR war ich nie so wirklich begeistert. Ich weiß aber auch nicht, ob das irgendwas featuremäßig irgendwas ist, was jetzt revolutionär ist oder ob es einfach nur dasselbe Game.
Also ja, Gameplay mit die meisten haben ja, die ganzen AR-Leute haben ja eigentlich Pokémon Go immer nachgemacht. Von daher, ich glaube ja, dass es ein riesiger Markt ist, wenn man das mal richtig hinkriegen würde. Ich meine, Pokémon Go hat es halt auch nicht richtig gemacht, wenn man mal ehrlich ist.
Also ich habe viel Ingress gespielt damals und da habe ich es dann out of my system bekommen. Danach brauchte ich dann nichts mehr, weil ich glaube, es ist alles dasselbe irgendwie, oder?
Die Wissenschaft. Yep. Ja, also die ganzen, ja. Also Ingress war ja noch mal innovativ, ne, fand ich. Pokémon Go war so die Casual-Version davon irgendwie, fand ich. Und ja, also ich habe ja viel, ich mag das ja, ich habe ja viele Nachfolger gespielt, die so in dem Ding sind. Und zwar im Prinzip alles irgendwie ein gefühlter Pokémon-Go-Klon. Das heißt, irgendwas fangen, irgendwas leveln und so weiter. Gab's die Dino-Version. Ich guck gerade hier so ein bisschen Gameplay. Die Grafik sieht schon mal mega aus. Also du hast halt Es sieht halt wieder ein bisschen aus wie Pokémon Go, nur halt mit irgendwelchen Monstern aus der aus dem Witcher-Universum, gegen die du kämpfen kannst und so.
Das ist generell einfach. Ja. Also, übrigens habe ich Pokémon Go gespielt.
Ja, echt?
So. Ja, selbstverständlich. Ja, ich bin mit Leuten aus der Community hier in Frankfurt rumgelaufen, in Darmstadt, überall.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, krass.
Das Gute an Pokémon Go war ausschließlich, dass es so viele gespielt haben. Aus Darmstadt oder Mannheim? Ach, keine Ahnung mehr. Ich weiß, das war Darmstadt bestimmt. Ich bin noch nicht nach Mannheim gefahren, das ist voll weit weg. Ich weiß nämlich noch, dass wir ein Wochenende oder bei irgendeinem Tag halt in Darmstadt waren, in einem Schlossgarten. Ich denke, es ist Darmstadt. Und dort waren einfach, also es war unfassbar. Also
ja,
da waren einfach 500 Leute. Also mindestens. Alles, überall saßen Leute rum. Jeder hat auf sein dummes Handy geguckt. Dieser ganze Park war voll, einfach so voll. Dann ist irgendwo ein Simsala gespawnt. Ungefähr, keine Ahnung, scheiße weit weg. Und du hast den ganzen Park losrennen sehen, wie die letzten Irren. Also wirklich, es hätte eine Massenpanik geben können. Die wären totgetrampelt worden. Ich bin mitgerannt. Aber,
was will man? Natürlich wirst du das.
Selbstverständlich, ein erster Freund. Aber auch nur das hat mir Spaß gemacht an Pokémon Go. Ausschließlich das. Also das ist.
Das war aber auch geil. Ich erinnere mich da auch daran irgendwie. Das war mega.
Dass jeder es gespielt hat. Das ist ja, ne, das ist ja das Coole dann, dass du Teil von einer Sache bist und du, ich meine hier meine Pokéstops in der Umgebung und die Arenen und Co. Du bist da irgendwie um 23 Uhr, 0 Uhr hingelaufen und da standen 20 Leute drumrum und hast halt Leute kennengelernt, hast mit denen gequatscht und was auch immer, ne? Das ist halt cool gewesen, deswegen. Dann Pokémon Go habe ich nochmal vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren gespielt. Ja, und dann läufst du jetzt halt deine Runde und bist halt allein und guckst auf dein scheiß Handy. Das ist halt ziemlich traurig eigentlich, als dass es noch cool ist. ich glaube, es muss einfach groß werden. Und Witcher zum Beispiel könnte halt nie groß werden. Das ist ja überhaupt nicht casual-tauglich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das auch nur ansatzweise einen Hype geben könnte, genauso wie Harry Potter. Es hat nicht das gleiche Flair. Es müsste halt wirklich was Revolutionäres sein, dass es wirklich durch die Medien geht, dass es ganz groß wird und dass jeder spielt. Und wenn du es dann besser machst als Pokémon Go, das heißt ohne Serverprobleme und Co., weil das war halt nicht schön. Das war wirklich nicht so cool. Dann hast du halt ein gutes Potenzial, denke ich.
Naja, oder es braucht halt nicht so viele Spieler, aber ich kenne das Gameplay halt gar nicht. Vielleicht wissen sie das und haben accounted, dass du es mehr alleine spielen kannst. Aber ich glaube auch, das, was du gesagt hast, dieser Masseneffekt ist das, was schön war da dran.
Ja.
Also Pokémon habe ich nie aktiv gespielt, aber ich kann mich erinnern, wie immer bist halt rumgelaufen, immer haben irgendwelche Autos irgendwann in irgendwelchen Ecken angehalten mit irgendwelchen Leuten, die da komisch rumstehen. Was machen die denn da?
Das ist ja auch so cool in Pokémon Go, die hatten ja einige sehr gute Ideen. Ich meine, dass du zum Beispiel die Pokéstops dann boosten konntest, sodass da innerhalb von, ne, dass da mehr Sachen spawnen. Und das haben ja alle im Umkreis gesehen. Und dann hat irgendjemand, das war ja Pay to Win so ein bisschen in der Hinsicht, ne? Irgendjemand hat das gekauft, hat das da auf seinen Pokéstop gesetzt. Und naja, 10 Minuten später hast du da 50 Leute irgendwie auf diesem kurzen Fleck stehen sehen und die haben alle gewartet, dass da die Sachen spawnen. Ich meine, das ist halt einfach eine coole Sache gewesen, so, aber ich glaube halt eher so eine One-in-a-Lifetime-Sache. Ich glaube, das kannst du nicht nachmachen. Das ist einfach das erste große Spiel dieser Art und alle wollten es testen und alle hatten Bock drauf und es war einfach ein cooler Sommer. Aber das kannst du halt nicht reproduzieren. Das ist halt einfach gern.
Ja, vor allem mit null Innovation. Ja, wenn ich mir jetzt Twitch angucke, dann ist es halt wirklich gegen Monster um dich rumspawnen. Du greifst sie an, du kannst gegen sie kämpfen. Du levelst dann, du kannst dann Items finden. Also, genau, ja, die Frage ist, ob du da überhaupt noch innovativ sein kannst oder ob das halt so eingeschränkt ist, da die Möglichkeiten. Keine Ahnung. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Es gab da auch so ein Harry Potter-Spiel davon, das habe ich dann auch irgendwie mal ein, zwei Wochen gespielt. Aber das ist halt so langzeit-motivationstechnisch halt relativ schnell. Das ist so wie mit, wenn du ein MMO spielst und du hast alles schon gesehen, einfach weil du so viele MMOs gespielt hast und du denkst dir halt, ja, ist ganz nett. Und irgendwann denkst du, ja, warum spiele ich jetzt eigentlich weiter? Macht null Spaß. Habe ich alles schon mal gespielt so. Und das wird wahrscheinlich da auch passieren.
Weißt du, dass immer noch viele Leute Pokémon Go spielen? Ich höre das immer wieder auch in meiner Bubble sozusagen. Es gibt immer noch viele Leute, die das spielen. Aber es ist halt, ja, jetzt muss das Spiel halt wirklich einem Spaß machen. Am Anfang musste es dir nicht Spaß machen. Das war einfach das Event, war das Coole. Und nebenbei hast du halt Pokémon gefangen. Aber ja, wird schwer zu reproduzieren. Und da müsste halt wirklich was Innovatives kommen, ne?
Dass du ja, was Neues, ne? Was du
noch nicht gab. Ja. Und Innovation alleine reicht dann auch nicht. Es muss gleichzeitig noch ein Hype dazu kommen aus meiner Sicht. Und den kannst du, wie gesagt, eigentlich nicht forcieren. Der kommt einfach. Der ist einfach da.
Oder okay. Eben nicht. Mal schauen. Irgendwann wird es ein großes AR-Spiel wieder geben, was der Shit ist. Ich glaube, da ist noch nicht das. Ich verstehe auch nicht, warum sie nicht mal versuchen, was Neues zu machen und alle irgendwie Pokémon Go-Klone machen.
Hast du eine gute Idee?
Ja, ich hab diese Minecraft-Sache. Es gab ja auch so Minecraft-AR-Spiel, irgendwie, wo du dann irgendwie überall in der Landschaft dann so Gebäude bauen und ausbauen. Das klang vom Konzept her total geil, aber das ist so mega gefloppt.
Ja, das wäre mal was Gleiches. Es ist einfach nur in einem anderen Gerüst. Dann fängst du halt keine Pokémon mehr, sondern stellst da einen Stein hin und dann noch einen und dann hast du irgendwann ein Haus oder so.
Ja, aber es ist halt schon ein anderes Konzept, ne, als nur zu fangen. Also irgendwie AR-mäßig musst du ja irgendwas machen, du kannst ja nicht bei allem sagen, aber da irgendwelche Gebäude bauen und so weiter, das fand ich schon eigentlich eine witzige Sache. Aber ja, vielleicht gibt's mal irgendwann ein MMO in der Form irgendwie, wo du dann durch die Gegend rennst und dann, keine Ahnung, deine Trade-Skills machen musst und dann irgendwo, was weiß ich.
Ich denke, der nächste große Hype der nächste richtig große Hype, der sowas Neues ist, wird eher dann in VR sein.
Ja, das kann auch sein, ja. Aber VR ist bisher auch ziemlich eingeschränkt, finde ich.
Pac-Man war auch ziemlich eingeschränkt.
Das stimmt.
Kennt ihr diesen Imu VR heißt das Ding, glaube ich? Diesen VR-Emulator? Das fand ich eine sehr coole Idee. Ist, glaube ich, relativ neu. Das ist also VR, aber es ist ein Emulator für alte Games halt, hier Street Fighter, was auch immer, Nintendo Games. Mhm. Aber du hast das emuliert in deinem alten Kinderzimmer. Du sitzt also in so einem 90er-Jahre-Zimmer und musst dann deinen Super Nintendo da aufbauen und musst die Sachen reinstecken und kannst die Spiele virtuell in VR, den Emulator spielen mit deinen Freunden, um deine Kindheit nochmal zu simulieren. Das ist sieht sehr, sehr cool aus. Muss man angucken. Imu VR heißt das, glaube ich.
Okay, guck ich mal rein.
Also ich dachte eher an Ready Player One Style.
Das ja, würde ich eher als Hype haben. Ja, das würde ich auch. Wäre ich dabei, aber klingt irgendwie noch ein bisschen weit weg, ehrlich gesagt.
Ein paar Jährchen brauchen wir, denke ich.
Ein paar hundert. Das waren doch wieder schöne, spannende Themen. Dann machen wir mal Schluss für heute. Nee, war ein Scherz. Ich bin weiter auf meinem Retro-Film-Trip unterwegs und habe diese Woche so viele Dinge getan. Unter anderem Leo den kleinen Löwe Teil 5 fertig gemacht. Hat bisher 120 Views.
121, ich habe ihn gerade zu Ende gehört vorhin.
Ja, es ist traurig. So viel Mühe und ja, es ist wieder so ein Projekt, so ein Herzensprojekt, wo irgendwie von Folge zu Folge weniger und ich tipp mir die Finger wund und verschicke und mache und tüdel.
130 Views hat's jetzt. Das ist aber auch genau richtig, weil irgendwann fängt's an zu snowballen. Aber wenn du aufhörst, dann nicht. Ne? Das hat wie wir gesagt haben, der
harte Teil, du musst weiterackern. Ja, aber irgendwann ist so ein Punkt erreicht, wo es dann einfach, also bei 130 ist dann mal gucken. Also der letzte Teil ist auch noch auf 730 hochgegangen, wird's auch wahrscheinlich. Ja,
es war jetzt wie viel? 10 Stunden alt oder was?
8. Ja, aber es ist trotzdem, also es ist mit Abstand das Kleinste und es war keine Ahnung. Es ist ich habe halt so viel Herz und Liebe reingesteckt, dass immer so ein bisschen Schlag in die Fresse ist. Und das erste, was du siehst, wenn du reinguckst, ist erstmal irgendwie meine Trolle, die irgendwie wieder ihre Google-Accounts durchmachen und erstmal 10 Daumen nach unten reinvoten irgendwie und der YouTube-Algorithmus dann direkt denkt, okay, ist eh scheiße. Es ist immer so, warum? Und ich weiß nicht, Sascha, hast du mitgekriegt, dass ich jetzt hier Lehrer Krömer-Videos mache? Das ist aber hast du mitgekriegt? Nee, ne?
Ich habe sie noch nicht gesehen. Es waren, ich sag mal, Educational-Videos, wenn ich das
genau, so genau. Habe, ich gehe jetzt in die Bildung, ja. Oh. Kooperation mit einem großen Influencer, der leider überhaupt keine Zeit hat, irgendwie seine Versprechen einzulösen bisher. Aber wir haben da große Sachen geplant. Mal gucken, ob sie überhaupt hier zustande kommen. Aber das macht Spaß. Irgendwie zusammen mit Pape irgendwie gab viel Feedback von Leuten irgendwie, die gesagt haben, ja, genau, perfekt für mein Kind und so. Und ja, das ist jetzt mal wieder so ein Ding, was ich ausprobiere, was echt Spaß macht. Keine Ahnung. Das ist so der nächste Shit. Naja.
Ja, das ist aber auch ein cooles Konzept. Also komplizierte historische Sachen, einfach erklärt mit ein bisschen Humor. Ne?
Nicht nur historisch, also ist es quasi komplett Sec 1. Also ich habe jetzt, mein erstes Video war 3 Sätze, das zweite ist jetzt Französische Revolution gewesen. Das nächste, was jetzt kommt, ist Bruchrechnung. Ich guck so ein bisschen aufs Feedback, also auch so, wo ich das Gefühl habe, das sind so die größten Probleme. Mathematik ist immer so ein Ding, weil das alles ja mehr oder weniger aufeinander aufbaut. Wenn du 3 Sätze nie nicht gecheckt hast oder wenn du nicht weißt, wie ein Bruch funktioniert oder was das auf sich hat, dann hast du halt der Mathe verloren.
Aber ne? Das ist aber ein harter Sales-Pitch auf YouTube mit Mathe-Videos, die Leute zu
Nicht nur Mathe, wie gesagt, alles durch und diese ganzen, ja, die meisten Sachen sind, also die meisten Lehrer auf YouTube sind spezialisiert auf irgendwas. Es gibt sehr viel Mathe, die nur Mathe machen. Ich versuche einfach so ein bisschen so durch die Bank alles so ein bisschen, gerade so Themen im Sek 1-Bereich, das heißt 5. bis keine Ahnung, 9., 10. Klasse so. Und da gibt's viele Möglichkeiten. Und ich habe auch schon Listen gekriegt von Leuten, die gesagt, da kannst du ein Video darüber machen, das zum Beispiel. Oder was war noch? Bruchrechnung, wie gesagt, ist ganz oft irgendwie, da fange ich jetzt mit an, da habe ich ein super Konzept für. und so weiter und so weiter. Also alles, wo man sagt, ja, keine Ahnung, Vokabeln lernen, wie lerne ich am besten. Es kam auch der Vorschlag, was sehr viel gewotet wurde, was erwartet mein Lehrer von mir. Also ja, ich probiere das einfach mal, macht Spaß und die Views sind okay. Lustigerweise sind die Views auf, oder die ganze, das Ding wird auf Facebook, irgendwie, das hat mir der Wilke auch geraten. Mach's mal auf Facebook, ist komplett underrated irgendwie und das funktioniert wesentlich besser als auf Facebook, das Konzept bisher, als auf YouTube, weil YouTube einfach sowas von kaputt und tot ist und ich da meine Trolle mitziehe, die irgendwie immer alles runtervoten und dann irgendwie sich kaputt freuen.
Es braucht die Leute so alt, die brauchen das Wissen wieder.
Ja.
Deswegen läuft das da. Ich habe übrigens die Französische Revolution auch wieder angeguckt.
Ja und?
Genau wie, ja, ich habe jetzt nicht viel Neues gelernt, aber
also, es, da kannst du das Rad nicht neu erfinden, das ist schwierig.
Doch, hätte ich, ne? Doch, ja. Eigentlich schon. Hättest du ja mal umschreiben können. Aber, nee, war okay. Er hat eine gute Länge, sagen wir es so.
Ja, aber ich hab versucht, so kurz wie möglich zu sein, aber Papa hat gesagt, so, ja, muss viel kürzer sein, so 3-4 Minuten und dann viel Quatsch und, aber das bin ich halt nicht, ne? Also irgendwie nur so Troll, Scheiße und Hihi, lololol. Das funktioniert nicht, da bin ich, also, du musst authentisch bleiben und ich versuche halt schon. Das ist
ja auch Unfug. Kannst ja die Französische Revolution nicht in 3 Minuten erklären.
Ja,
ist also, Quatsch. Du hast ja schon alles geskippt, ne? Also.
Viel geskippt, ja.
Ich meine, das Ding ist doch, wenn jetzt wirklich ein Schüler kurz vor der Arbeit zur Französischen Revolution steht und dann keine, wie viel waren es? 8 Minuten?
7 Minuten? Ja.
Wenn er die nicht investieren will, dann hat er seine schlechte Note halt verdient. Dann soll er halt nach Hause gehen. Also.
Ja.
Das ist dann halt auch egal, glaube ich.
Ja, wie gesagt, das nächste ist jetzt Bruchrechnung, das wurde oft gewünscht, so, ne? Also so die Eckpunkte. Und ich guck mal, wie das funktioniert. Das Feedback ist ganz, ganz positiv. Und wenn Wilke dann wirklich nochmal das ein bisschen promotet, dann ja, könnte das gut funktionieren. Und auf Facebook hat man auch das Problem, oder das Gute, dass, wie gesagt, irgendwelche Trolle das nicht kaputt machen können. Und dass man natürlich auch seine Freunde einladen kann. Und auf Facebook waren wir jetzt schon ewig. Da habe ich also viele Leute und das funktioniert überraschend besser. Aber Wilke hat von Anfang an gesagt, mach's auf Facebook, das wird komplett underrated. Na, egal. Worauf wollte ich hinaus? Ach ja, genau, meine Retro-Tour irgendwie. Ich habe nur Schlechtes über Shazam gehört und ich weiß auch nicht, warum ich den geguckt habe. Vielleicht, weil ich gedacht habe, keine Ahnung, ich habe jetzt auch so Superhelden, Pipi-Kaka, so
Aber Retro ist jetzt ja nicht, der ist ja was, 2 Jahre oder was?
Naja, nee, ja, Retro meine ich, dass ich irgendwie momentan auf Disney Plus halt alle Filme gucke, wo ich das Gefühl habe, irgendwie, das könnte was sein und die habe ich noch nicht gesehen. Also nicht klassisch Retro. Und ich habe den geguckt und ich habe vorher nur Schlechtes über ihn gehört. Ich weiß noch, auf der letzten Flug zu euch hätte ich den schon gucken können, Sascha. Da war der irgendwie in dem Flug Kinoprogramm, so nach dem Motto. Habe ich gesagt, ach nee, komm, hast du nur Schlechtes drüber gehört. Jetzt habe ich den geguckt und ich fand den super geil. Mir ist nicht klar, wie irgendjemand diesen Film scheiße finden kann. Ich habe den so abgefeilt. Ich fand Shazam richtig, richtig geil. Aber das ist eine Geschmackssache. Also mal wieder die Lehre. Würde ich drauf was anderes sagen, sondern guck die Scheiße selber. Und ich habe The Incredible 2 angefangen, den ich ganz nett finde, aber auch jetzt nicht so geil. Und warte mal, irgendwas habe ich noch geguckt. Man müsste mal irgendwie, kann ich irgendwie sehen, meine Historie aus Disney Plus, was ich geguckt habe? Seid ihr noch da, oder?
Dann kannst du die letzten Sachen, glaube ich, noch mal gucken oder so.
Meine Liste? Nee.
Ne, ist das wirklich in der Übersicht, wenn mich nicht alles täuscht? Aber keine Ahnung. Vielleicht sind es auch nur die Sachen, die man noch weiterguckt.
Also, ich glaube, mir hat er nicht gut gefallen. Ich kann mich aber kaum dran erinnern, irgendwie. Er war sehr
nie gutes Zeichen.
Ah, ich habe Vaiana noch geguckt. Vaiana. Und den fand ich halt auch ultra gut. Ultra.
Vaiana ist so ein toller Film.
So, also auch der Soundtrack, Alter. Ich war richtig am Mitwippen und so. Also, Vaiana, also, kann man jetzt Vergleiche anzustellen. Ich war ja auch sehr von dieser Dino-Nummer, da Spot und Arlo begeistert. Ja, wir letztes Mal drüber gesprochen. Doch.
Nein, wir machen super. Nicht. Wir setzen nicht Arlo und Spot mit Vaiana auf eine Stufe. Erstmal
ich fand die beide super
Pixar,
gut.
Pixar und das andere ist Disney.
Ja, ist mir scheißegal. Die waren beide sehr, sehr gut.
Ja, nee. Vaiana ist der zweit, vielleicht drittbeste Disney-Film aller Zeiten, ja.
Und also der war wirklich fantastisch. Nee. Der Soundtrack war super geil. Die Geschichte, es war also auch so, wenn man so auf Fantasy steht und dann
Episch inszeniert, was Disney da gemacht hat in dem Film. Wenn man einfach so beim ersten Mal, wo sie rausrudert, wie, da ist ja ein ganzer Song hinter, der viel früher anfängt. Und genau dann, wo der Rochen unter ihr durchschwimmt, kommt halt das Highlight. Das inszenieren sie halt immer so schön. Es gibt diese 6-teilige Doku auf Disney Plus zur Entstehung von Frozen 2. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt. Und da sieht man, wie ein ganzer Film halt gemacht wird. Also so ein richtiger großer Disney-Märchenfilm oder was auch immer. Und dann sieht man halt auch in einer Folge, wie sie mit den Musikern arbeiten, ne? Und wie sie die Songs da versuchen irgendwie einzubauen und wie viel Arbeit das ist. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das sieht man halt bei gerade so bei Filmen wie Frozen 2 oder Vaiana halt sehr gut, wie viel. Also die arbeiten halt wirklich 3, 4 Jahre.
Also die ganzen Aufnahmen Vaiana sind auch so beeindruckend, ne? Wenn sie dann irgendwie da auf dem Meer ist und die Lichteffekte und das ist einfach ein fantastischer Film. In den USA hat, glaube ich, hier dieser Halbgott hat, glaube ich, The Rock gesprochen. Das stelle ich mir auch richtig geil vor.
Der hat doch gesungen.
Der hat gesungen, hör auf.
Ich bin sehr sicher, dass The Rock selbst das gesungen hat. Er ist der Große, der Dicke, ne? Ja. Und also er spricht den und er singt auch den Song, deren Namen ich gerade vergessen habe. Den auf der Insel. Ach Gott, ich habe ihn
nicht. Also falls ihr noch nicht gesehen habt, das ist auch so ein Film, wo ich mal gesagt habe, ach komm, was, also ja, muss ich nicht gucken irgendwie. Also ich genieße es gerade sehr, irgendwie diese alten, ganzen alten Pixar, alten Anführungsstrichen oder Disney-Filme, die man bisher noch nicht geguckt hat,
zu schauen. You're Welcome heißt er. You're Welcome ist der Song auf der Insel.
Stimmt, jetzt erinnere ich mich irgendwie, wo er sagt, ja, hier, ich habe das ja für euch geholt und hier, bitteschön, ne?
Ja, genau. Und auf Englisch ist es halt You're Welcome. Aha. Und auf Deutsch ist es voll gerne.
Stimmt, voll gerne. Richtig, richtig.
Voll gerne. Ist eine gute Übersetzung,
lustigerweise. Ja, also, wie gesagt, vielleicht mal ganz kurz zurück zu Shazam. Unglaublich guter Film. Also, super komisch. Also, was heißt unglaublich gut? Das ist ein super Film. Aber ich habe nur Schlechtes drüber gehört. Und die Art und Weise irgendwie, kann man auf jeden Fall gucken, ja. Also für DC ist das echt, echt ordentlich.
Für DC-Verhältnisse. Ja. Überdurchschnittlich.
Ich mach so weiter. Hast du noch irgendeinen Tipp für mich? Ey, du kennst ja scheinbar alle, wo du sagst, den musst du gesehen haben. Irgendwie gerade so Disney oder Pixar.
Bei Disney-Filmen. Also wenn wir Disney selbst sind, also ich bin riesiger Frozen-Fan. Ich kann es nicht
ändern. Frozen 2 habe ich noch nicht geguckt, dann gucke ich mir den noch an. Sehr
Frozen
gut.
Frozen 2 weil ich ist mal besser als Frozen 1, aber nur, wenn man halt auf die Musik steht. Die Songs in Frozen 2 sind lustig.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du so ein Disney- und dann noch Musikfanatiker bist. Also du bist so ein miese Peter. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie du dann vom Fernseher sitzt und irgendwie da so bewegungstanzmäßig irgendwie diese Songs zelebrierst.
Ich passe in kein gutes Schema. Ich bin in einigen Sachen so extrem.
Ist du der Schlimmste, immer so mies gelaunt, irgendwie alles scheiße und bei Disney irgendwie tanzt vom Fernseher, Alter.
Und höre dann Onkels und Co. Aber ich liebe Disney-Filme schon immer. Und also Frozen 2 ist aus meiner Sicht der bessere. Und das ist witzig, weil Let It Go war ja aus dem ersten Frozen. Vielleicht der erfolgreichste Song von Disney aller Zeiten. Aber Frozen 2 hat noch bessere Songs, unter anderem einen, den Diebsten ever irgendwie. Ganz, ganz traurig und gut gemacht. Und sie haben versucht, mit Frozen 2 das Altern der Durchschnittsfans, was ja, sagen wir mal, jüngere Leute als ich sind, dieses, oder vielleicht 8 bis 10 oder 12, aber die sind ja gealtert. Das sind ja, da liegen 6 oder 7 Jahre zwischen den beiden Filmen. Und sie haben den Film ein bisschen angepasst, dass er ein bisschen für Ältere ist, weil die ja die Fortsetzung jetzt gucken sollen. Das ist super gut. Von Pixar ist fast alles gut. Meine Alexa hat getriggert. Alexa, stopp. Alexa, stopp. Ach Gott, ey. Sie redet. Alles steht Kopf. Hast du den gesehen?
Ja, klar.
Ja, der ist, das denke ich.
Den fand ich aber auch nur gut. Also den fand ich jetzt nicht richtig, richtig krass gut. Den fand ich nur gut.
Fand ich schon. Ich bin auch größerer Disney als Pixar-Fan. Pixar-Filme gucke ich gerne. Ich meine, sowas wie Oben oder...
Ah, Oben fand ich
halt insane, Hammer. Ne? Die kannst du alle super gut gucken. Und selbst Arlo und Spot kannst du gut gucken. Ich gebe dir ja recht. Ich sag nur für Pixar-Verhältnisse, das geht so. Aber Disney-Filme liebe ich halt. Das ist was anderes. Ich meine, das hat schon angefangen. Ich habe als Kind... Weißt du, ich habe als Kind eine...
Bambi.
Also so alt bin ich nicht.
Aber ich habe mit 6 Bambi geguckt und geweint im Kino. Wie ein Schlosshund, weiß ich noch.
Ich hatte 2 VHS-Kassetten. Das eine war Aladdin. Also 2 Disney-VHS-Kassetten. Mhm. Das eine war Aladdin und das andere war Die Schöne und das Biest. Und ich habe beide ungefähr 50 Mal gesehen bestimmt. Keine Ahnung. Locker. Ich habe die immer wieder geguckt. Ich hatte nichts anderes. Weil die sind ja 91 ist Schöne und das Biest und 92 ist Aladdin, glaube ich, rausgekommen. Ich bin 88er Jahrgang. You see. Das passt ganz gut.
Süß.
Und ja, und dann ging das halt so voran. Und seitdem, ja, aber noch Empfehlungen, kannst du praktisch wirklich alles gucken von Disney und Pixar, gell? Es gibt wirklich sehr wenige Sachen, wo du sagst, boah, das ist richtig schlecht. Disney hatte halt eine schlechte Zeit 2000 bis 2010 ungefähr, bis Rapunzel kam.
Rapunzel hat's rausgehauen, sagst du?
Nee, Rapunzel selbst nicht, aber da sind sie halt auf einen neuen Stil, da sind sie wieder ein bisschen so so märchenhafter geworden. Vorher hatten sie so Sachen wie Bärenbrüder und diesen komischen Grafikstil, den sie eine Zeit lang versucht haben zu etablieren. Ich meine, einige mochten das, aber Königreich für ein Lama war das, glaube ich. Und Herkules, weißt du, das war dieser kantige Stil irgendwie. Den haben sie dann versucht, obwohl das war Ende der 90er, glaube ich.
Und wie du voll im Referatmodus bist, Alter. Vielleicht sollst du mal ein Lehrer-Enklärs-Video machen irgendwie und einfach die ganze Disney-Geschichte runterbellen. Das ist Hammer, ey. Was du das Pixar, weißt, krass.
Weißt du, die Pixar-Geschichte ist noch viel spannender. Weißt du, wer an Pixar geglaubt hat? Steve Jobs.
Hör auf.
Ja, Steve Jobs ist, wenn du die Pixar-Story anguckst, gibt es eine einstündige Doku zu. Das ist unfassbar. Also der ist eigentlich mehr oder weniger der Macher von Pixar. Weil Pixar hat es ja geschafft, dieses 3D zu etablieren mit Toy Story. Ne? Das gab es ja vorher nicht. Vorher war es normaler Zeichentrick, was Schön und das Biest und Aladdin und so war. Das ist ja einfach nur gezeichnete Bilder hintereinander, mehr oder weniger. Ne? Und das auf die Computeranimation zu bringen, das war Pixar als erstes mit Toy Story. 97, 96, 95, 98, keine Ahnung. Und an dem Punkt hat eigentlich keiner daran geglaubt. Aber viele Disney-Leute sind halt von Disney zu Pixar gegangen, haben Pixar gegründet und unter anderem Steve Jobs hat das halt supportet. Und ich glaube, er war sogar kurzzeitig CEO oder länger. Also, wo wir heute sind in der Animationsbranche, ist viel wieder mal Visionär Steve Jobs. Das ist ziemlich amüsant.
Krass. Das ist heute Elon Musk ist vielleicht. Vielleicht. Das wird die Geschichte entscheiden. Ihr Lieben, ich habe mir ein neues Auto gekauft, beziehungsweise geleased. Wollt ihr was drüber wissen? Interessiert euch das?
Ich hab's gesehen.
Okay, ich nicht, erzähl. Aber pass auf. Also, folgendes Ding, irgendwie, ich sitz letztens am Steuer meines geilen Fünfers. Ist ja einfach ein zeitloses Auto, schön schwarz, schön klassisch, voll geil. Und denk so, eigentlich hab ich echt Glück gehabt mit der Kiste, die hatte ja nie irgendwas, ne, total geil, so. Klopf mir selber auf die Schulter, Glück gehabt, bla, bla, bla. Eine Woche später fahr ich mit dem Auto irgendwie nach Fintel, irgendwie zur Abschlussveranstaltung meiner ehemaligen Schüler. Und der macht so komisch, macht so wie so ein Trabi fängt der an. Was ist denn jetzt los? Okay, scheiße. Okay, Zündkerzen können es nicht sein. Ist ein Diesel. Ja, der hat keine Zündkerzen. Ist auch geil. Analyse, schreibt einer in die Comments bei mir. Können das die Zündkerzen sein? Nein, es ist ein Diesel. Der hat keine Zündkerzen, Mann. Egal. So. Und ich so, was ist da los? Okay, scheiß drauf. Wird irgendwas sein, ne? Ich so, mein Schwager angerufen, der ist Kfz-Mechaniker und ein Bastelgott, möchte ich fast sagen, in dem Bereich. Und er so, ja, könnte das Schwungrad sein? So. Schwungrad? Was ist das denn? Wieso hat der ein Schwungrad? Keine Ahnung. Ja, das haben die, hat der noch. Ja, da, ja, da. Geh, bring ihn mal da und da hin. Das ist ein Kumpel von mir. So, ich bring ihn zu der Werkstatt. Der Typ sagt, nee, da gehen wir gar nicht ran. Das ist was Großes. Das kommt aus dem Motor irgendwie. Das ist wahrscheinlich ein Motorschaden. Oh da Gott, ist die Dingsbumskette, wie heißt die? Die irgendeine Kette gerissen. Irgendwie das ist teuer. Machen wir nicht. Ich, okay, gehst zu BMW. So, BMW sagt, es ist das 2, also auch das Schwungrad, genauso wie mein Schwager gesagt hat, wie heißt es nochmal ganz genau, warte mal, das 2 Schwungrad, mein Gott, 2 Massenschwungrad, so. 2 Massenschwungrad und Motorlager müssten ausgetauscht werden, kosten nur für die Teile 2000 Euro. Ah. Boom, so. Das Problem ist, das Ding ist von 2008, der ist also wirklich schon alt, hat nur 160.000 runter, das ist für den Diesel gar nichts. Aber ja, habe ich mich mal wieder zu früh gefreut zum Thema, irgendwie ist ja lange nichts mit gewesen. Der ist nur noch, keine Ahnung, 4.000, 5.000 wert, wenn du den Heide verkaufen würdest. Von daher muss man sich die Frage stellen, lohnt sich das noch? Ne? Ich habe zum Glück viele Leute um mich rum, die davon Ahnung haben. Und die haben alle gesagt, ja, aber das Problem ist auch, ne, wenn das einmal anfängt, da kommen jetzt wahrscheinlich, du musst dich einfach damit abfinden, dass in nächster Zeit mehr Reparaturen kommen werden. Das ist einfach so. Also habe ich gedacht, okay, was machst du? Okay, ich nehme was Neues. Hab hin und her überlegt, irgendwie wieder ein Fünfer. Ach, ist auch irgendwie langweilig, dasselbe Auto nochmal. Und ich hatte damals wirklich, das war auch ein gutes Angebot. Ich hatte einfach Glück, jada, jada. Und ja, mein Traumauto ist ja ein BMW X4. Und da habe ich mal so geguckt, was der kostet. Ja, also bei der Rat wärst du so bei wenn du release, bei 500 Euro gewesen im Monat. Glaube ich sogar noch ein bisschen mehr. Und dann kriegst du auch die Umweltprämie ja nicht, weil es ja kein E-Auto ist oder kein Hybrid. Okay, fiel also schon mal aus, viel zu teuer, unbezahlbar. Und dann habe ich, so wie es tut, weil ich ja unglaublich bin, meine letzten beiden Autos waren BMW, aber die letzten beiden Autos, da hatte ich auch mit WoW Szene ganz große Sponsoren und konnte mir das leisten. Das ist ja jetzt leider nicht mehr so. Und da habe ich also ein bisschen rumgeguckt, ne? Und dann habe ich ja zum Glück so viele Leute in der Community, die, keine Ahnung, da selber Erfahrung haben, teilweise da arbeiten. Und ich habe den Sven in der Community, der Sven, mit dem habe ich letztes Jahr die E-Auto-Aktion gemacht. Der ist Filialleiter in der ich glaube, der größte oder zumindest einer der größten Hyundai-Autohäuser in Deutschland, nämlich in Brandenburg. Und der ist einfach super. Und der hat mir halt beim letzten Mal schon so ein geiles Angebot gemacht und ja, dann, was weiß ich, Freundschaftsbonus, jada, jada, und hat mir halt wirklich da mit Rat und Tat zur Seite gestanden und hat auch gesagt, und das sagen auch alle anderen, erstmal ist es so, dass du heutzutage eigentlich gar kein Auto mehr kaufst, du leasst einfach. Das ist einfach, du kannst nicht mehr günstiger Auto fahren. Du hast kein Problem mit Werkstätten und so weiter, weil du hast immer quasi neue Autos, so, das, ne? Und E-Auto oder Plug-in-Hybrid liest du auf gar keinen, kaufst du auf gar keinen Fall, weil die Entwicklung da so schnell weitergeht, das lohnt sich nicht, so. Okay, dann hat er mir ein paar Sachen rausgesucht und ich habe mich sofort in diesen, der wird Tucson ausgesprochen, glaube ich, Tucson geschrieben. Und zwar ist das der neue Plug-in-Hybrid von Hyundai. Und Hyundai gilt allgemein, ich habe mich da wirklich informiert, als irgendwie unglaublich innovativ in dem Bereich, irgendwie so knapp, also die wohl Tesla so am meisten auf den Fersen sind. Und das Gute ist irgendwie, du zahlst halt bei allem nur die Hälfte, ja. Dieser Tucson, den ich jetzt mir ausgesucht habe, der ist irgendwie so, also Sven sagte, der ist quasi, also von der Größe her wie der X4, kostet aber einfach nur die Hälfte. So, und dann hatte mir so ein paar Bilder geschickt davon, die sieht man jetzt in meinem Blog-Eintrag, kann man sehen, aber was für eine Ausstattung der hat. Von innen sieht der aus wie ein scheiß Raumschiff, da ist ein Video, was man sich angucken kann. Und ich zahle jetzt warte mal, 5.000 ungefähr an, krieg davon irgendwie 4.800 wieder durch die Umweltprämie und hab dann eine monatliche Rate von 250, so, was unfassbar günstig ist. In den Comments haben Leute dann angefangen klug scheißen, irgendwie 250 wäre nicht günstig, haben dann irgendwie ihre komischen Angebote bei Top-Deals und so weiter rausgesucht, weil da kriegt man ja auch irgendwie vor 100 schon. So, und ich habe das Sven dann gezeigt und gesagt, wollen die mich verarschen, das sind alles Karren irgendwie, die sehr viel weniger kosten und auch viel kleiner sind. Also in dem Preissegment ist 250 halt super günstig. Das Auto kostet halt 45.000 plus neu, wenn du es dir kaufst. Also 250 ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis dafür. So, und ich habe den jetzt 4 Jahre da 15.000 Kilometer pro Jahr fahren. Und vor allen Dingen, und das ist für mich die wichtigste Komponente, und die unterschätzt man immer, wenn du ein Auto liest, gerade bei diesen Angeboten, da muss man immer vorsichtig sein, wo du liest, weil es da sehr, sehr viel Unseriöse gibt und dann, die dann wirklich bei jedem Pups irgendwie dir eine Rechnung schreiben, jede Mini-Schramme irgendwie, musst du irgendwie teuer dann die austauschen und so. Von daher würde ich mich, und das ist echt ein guter Tipp, wenn ich ein Auto lease, immer irgendwie die Werkstatt irgendwie seines Vertrauens, das Autohaus seines Vertrauens, am besten so wie bei mir, dass da irgendjemand arbeitet, den man kennt, wo man weiß, dass man da nicht übers Ohr gehauen wird. So. Und das Geile ist, lustige Anekdote dazu, Multimedia hat dann irgendwie so Sachen verlinkt, hier Top-Deals.net, voll geil, hier kriegst ein A3 Sportback und zahlst irgendwie nur 100 irgendwas dafür, das ist ein mega Angebot. Da habe ich den Sven gezeigt, der hat das angeguckt und da steht dann im Kleingedruckten, ich lese mal vor, ich erzähle das nochmal, weil ich einfach verdeutlichen will, wie vorsichtig man da sein muss. Im Kleingedruckten steht, man muss ein Auto in Zahlung geben dafür, zu deren Konditionen, ja? Also um dieses Angebot, das weiß man, die sieht immer nur, okay, geiles Angebot, geiler Leasingpreis und guckt da nicht ins Kleingedruckte, genau das meine ich, ne? Also original, Sven schreibt halt, im Kleingedruckten steht, man muss ein Auto in Zahlung geben zu deren Konditionen. Und das ist halt der Vorteil, wenn du jemanden kennst, der irgendwie so da arbeitet, der dir irgendwie einen fairen Leasing-Deal macht, da muss man, das kann ich jedem da draußen nur sagen, echt vorsichtig sein, da gibt's eine Menge Unseriöse. Also geht bitte nicht auf diese Top-Deal XXXL lololol Angebote ein, sondern ja, informiert euch da und seid vorsichtig. So, das war meine Autogeschichte. Also ich fahre jetzt, der muss jetzt noch warten auf die Zulassung, werde ich wahrscheinlich nächste Woche abholen. Ich fahre jetzt einen Hyundai Tucson Plug-in-Hybriden. Und der fährt genau, also der E-Teil fährt genau 70 oder ungefähr 70 Kilometer. Und das ist genau mein Weg zur Arbeit und wieder zurück. Das heißt, ich fahre damit zur Arbeit wieder zurück, stecke ihn dann in die Steckdose hier bei mir in der Garage. Über Nacht ist der wieder vollgeladen. Ich brauche also keine teure Wallbox oder und so weiter. Und ja, und das Gute ist, irgendwie, ich muss mich darauf verlassen, wenn der E-Bereich alle ist, dann klicke ich einfach auf Benzin um und fahre ganz entspannt weiter.
Macht er das dann automatisch? Also fährst außer es ist alle und dann switcht er, ne?
Das kannst du, ja, du kannst einstellen, womit du farmen willst. Und ja, wenn eh leer ist, dann bleibt ja gar nichts anderes übrig. Dann switcht er natürlich automatisch zum Entziehen. Also ja, und es sieht mega schick aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, da im Blogantrag, ich hab's auch auf Instagram. Die Karre, sie ist halt super sexy. Und ja. Also, das ist meine Autogeschichte gewesen. Ja,
Hybrid ist auch eine gute Sache, finde ich.
Finde ich halt auch.
Ich weiß nicht, wie das Stromnetz bei euch ist mit Aufladen und so. Mit Hybrid hast du halt die Vorteile, aber wenn es mal nicht ist, bist du nicht gehandicapt, weißt du?
Genau, also es ist bei uns, also wenn du in der Großstadt wohnst, dann ist es richtig geil. Weil, also jetzt, als ich in Hamburg gearbeitet habe, ich hatte direkt vor der Tür irgendwie 3, 4, 5 Ladesäulen. Das wäre total geil gewesen. Aber ich hatte immer dieses, deshalb habe ich auch bei Tesla nicht weiter versucht. Weil das ein unglaublich widerlicher und arroganter Haufen war in der Filiale, wo ich war. Und weil mir die Rate nicht gefallen hat. Und weil ich halt nicht wusste irgendwie, wie lange ich da jetzt bleibe erstmal so. Ne? Das war ja irgendwie, stand noch nicht fest. Und ich bin froh, dass ich nicht gemacht habe. Weil an meiner Schule, in 2 Wochen geht die Schule wieder los, dann bin ich wieder an meiner Schule. Die ist halt total auf dem Land. Und da ist kilometerweit keine Ladesäule. Das ist das Problem. So, und was machst du dann? Du kannst, also wenn du bei der Arbeit Ladesäule bist, ganz cool, steigst du aus, lädst ihn voll, dann ist kein Ding so. Aber ländlich in Deutschland ist das noch schwierig mit den Ladesäulen. Und deshalb sehe ich diese ganze E-Auto-Revolution auch noch so ein bisschen kritisch. Alle sagen dir E-Auto, E-Auto, E-Auto. Aber unsere Infrastruktur gibt das einfach noch gar nicht her. Das ist in der Tat echt noch ein Problem, finde ich.
Also bei uns ist das so, dass Tesla massiv, und ich meine wirklich massiv, diese Supercharger überall hinbaut. An jede fucking Ecke hast du Supercharger, an jeder Raststelle, an jedem Parkplatz. Das ist in den letzten 2 Jahren so massiv mehr geworden. Also zumindest hier.
Aber auch wirklich in ländlichen Gebieten?
Ja, es ist die USA, da ist alles ländlich, ne? Also außer jetzt die Großstädte, okay. Wie es jetzt in New York oder Los Angeles ist, weiß ich nicht. Aber hier zumindest bei uns, wenn du an irgendeinem Denny's anhältst am Highway, ist immer ein Charger mittlerweile da. Das heißt, die müssen scheinbar ganz massiv daran investieren.
Ja, ich sag ganz ehrlich, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir, es gibt ja so geile Tesla irgendwie, das Modell Y finde ich so sexy. Aber das kannst du dir einfach noch, kann ich mir noch nicht leisten. Das ist ganz einfach so. Ich würde sofort, so die Wallboxen werden hier in Schleswig-Holstein auch noch supported. Das heißt, subventioniert. Das heißt, du kriegst unglaublich viel von deiner Kohle wieder. Und dann hast du eine Wallbox an deinem eigenen Haus irgendwie, hast 2 Ports dran. Eins musst du quasi dann für, also wie so ein Hotspot anderen zur Verfügung stellen. Eins für dich. Und, eigentlich total geil. Aber ja, keine Ahnung. Ich finde das Modell 3 auch jetzt optisch nicht so sexy, muss ich sagen. Und die haben halt noch bescheuerte Leasingraten. Also das soll jetzt runtergegangen sein irgendwie. Aber als ich da jetzt im Sommer gefragt habe, wollten die halt für ein Modell 3 mit Anzahlung und allem drum und dran und auch dieser Umweltprämie wollten die noch irgendwie eine Rate von 500 Euro haben. Das, wofür? Das ist dann wieder so ein Apple-Ding. Irgendwie ist jetzt elitär. Ich fahre jetzt Tesla und zahle deshalb das Doppelte. Und das mache ich einfach nicht.
Ist das Apple der Autos, ne?
Ja, es ist so. Es ist wirklich so. Und BMW ja auch. Anders, aber ja. Also ich, ja.
Das klingt so negativ, aber wenn ich mir das leisten würde, das würde ich auch gerne. Aber so ein Model S, was kostet der hier noch? 80.000 oder sowas. Und das ist halt richtig Luxusauto.
Ja.
Wenn du halt alle
Schnickschnack. Ich bin mal gespannt jetzt. Irgendwie ist es ja viel. Also man hört ja, dass Tesla jetzt irgendwie ein 20.000 Euro Auto baut. Das ist so das Nächste. Mal gucken, wie das so wird. Und ja, Apple Auto ist auch in der Entwicklung. Gut, Apple wird nie günstig sein, aber ja, das ist spannend. Aber wie gesagt, auch da, ne, ich würde mir ein Auto, dieses Auto niemals kaufen gerade, weil wir sind da ganz am Anfang. Die Entwicklung geht da so schnell weiter. Ich habe jetzt 4 Jahre mein Hyundai Plug-in-Hybriden und in 4 Jahren bin ich wahrscheinlich froh, dass ich hier los bin, weil irgendwie die Technik so weitergegangen bin, dass es so viel geilere Sachen schon gibt. Und man weiß auch gar nicht, ob das noch sein wird oder Brennstoffzelle. Da gibt's ja auch irgendwie verrückte Patente jetzt. Gerade eine super geile Doku
gesehen. Unsere Großkinder in 50 Jahren, die machen sich lustig drüber, wie wir damals mit so einem Schlauch irgendwelches Fossilöl in unseren Tank reinmachen mussten.
Wahrscheinlich.
Wie wir heute reden über deinen Pferdekarren, wo du da deine Pferde füttern musstest.
Es ist so. Also von daher, ich kann allen da draußen nur sagen, dass das wirklich übereinstimmt, jeder, mit dem ich darüber gesprochen habe, von Ofe, irgendwie erinnert euch hier, T&T Tesla, jeder sagt dir, kauf dir kein E-Auto. Das ist Bullshit. Das weiß
ich nicht. Würde ich nicht so sehen. Also der Hauptgrund für mich wäre, und ich habe auch kein E-Auto, ist, dass du einfach den Trend unterstützen willst. Weil stellst du mir vor, dass wir nur noch
E-Autos haben. Du sollst nicht kaufen, sondern leasen. Das meine ich. Nicht kaufen.
Also es kommt aber drauf an. Ich weiß nicht. Also ich bin eher kein Fan von Dauerbelastung. Das heißt, Autos auf Pump kaufen ist weißt du, lieber kleiner, aber dafür abbezahlen, anstatt
Zahlen. Ja, das ist so ich glaube, das ist auch so eine deutsche Mentalität. Ich bin da auch eher so. Ich tue mich auch damit schwer, 4 Jahre irgendwie Geld zu bezahlen und am Ende hast du nichts. Das ist in der Tat wirklich eine Überwindung. Ich bin da total bei dir. Ja.
Ja, in den USA ist es natürlich noch schlimmer, weil alles auf Kreditkarte ist. Und ein Autopreis wird dir in Dollar pro Monat genannt und nicht pro Autopreis. Und ich finde es halt super befreiend, wenn du keine großen Zahlungen nebenher hast. Sachen, die du dir ständig abstellen kannst, weißt du? Mhm. Aber das ist, je nachdem, wie financially frugal du unterwegs bist.
Wollte ich gerade sagen. Also für mich ist das, glaube ich, eine gute Lösung jetzt gerade und muss am Ende auch jeder selbst wissen. Ich will euch jetzt hier da draußen nichts anschnacken, aber ja. Also ich bin sehr zufrieden. Mein Auto sieht bombastisch aus. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt, ich habe es auf Instagram stehen, irgendwie mit Video von innen, hat der Sven für mich gefilmt und auf meinem Blog findet ihr es auch. Guckt euch mal an. Der Tucson ist halt auch optisch extrem sexy und ist genauso groß wie der X4 und der sieht auch nicht schlechter aus, finde ich. Von daher bin ich sehr zufrieden und freue mich darauf, ihn abzuholen. Ich werde das übrigens auch vloggen für euch, ne? Also von daher, ich werde es auch so ein bisschen zeigen, wie das funktioniert, was man da für Möglichkeiten hat und so weiter. Also ich werde da so ein bisschen ein, zwei Videos, vielleicht auch drei Videos drüber machen. Ja. So, eigentlich ist es ruhig. Hast du eigentlich einen Führerschein, eigentlich? Fährst du auch?
Nee.
Habe ich schon befürchtet.
Ja, ich meine,
mit Autos habe ich nichts am Hut.
Okay.
Ich habe die ganze Zeit, als ich damals in Berlin und Frankfurt gewohnt habe, kein Auto gehabt. Du brauchst kein Auto in
großer Großstadt.
Also wenn du mal eins brauchst, dann mietest du es dir mal für einen Tag oder was auch immer. Aber im Endeffekt kennst du immer jemanden, der eins hat. Und das lohnt sich halt einfach nicht. Und vor allem fahren in Frankfurt, ich weiß nicht, ob es noch so beschissen ist wie damals, ist ja ein Albtraum, ne?
Ja.
Das musst du ja auch einfach nicht. Wir haben ja super Bus- und U-Bahn-Infrastruktur, kommst ja überall hin.
Also in Hamburg ist es dasselbe. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist in jeder Großstadt. Ich weiß noch, als ich in München gewohnt habe, wie die Auto gefahren sind, habe ich auch gedacht, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Hamburg ist auch nicht besser. In Berlin ist es auch eine Katastrophe. Und vor allem, was mich so mega ankotzt, ist da die Parkplatzsituation. In Hamburg, ey, das ist Krieg. Das ist wirklich Krieg. Da macht Autofahren gar keinen Spaß. Also wenn ich in Hamburg wohnen müsste, irgendwie, dann weiß ich auch nicht, dann würde ich mir einen E-Roller kaufen oder irgendwie sowas. Ey, nee. Schönen Dank.
So, ich muss mal ganz kurz rein nach diesem Automonolog wegen Steve Jobs.
Ja.
Also Steve Jobs hat Pixar gegründet, mehr oder weniger, weil er hat, nachdem er von Apple verabschiedet wurde, hat das aus LucasArt rausgeholt, Lucasfilm, also von der Star Wars, von George Lucas, nicht wahr? Da hat er es rausgekauft, dann hat er es riesig gemacht, er war CEO und dann kam Toy Story und das wurde noch riesiger und dann hat es irgendwann 2006 Walt Disney gekauft. Und dadurch, oder durch Toy Story generell, kam dann der Börsengang. Dann wurde Steve Jobs dadurch Milliardär erst. Vorher war der das nicht, ne? Der Apple wurde ja rausgeschmissen. Und dann 2006 hat Disney eben Pixar eingekauft. Vorher haben die nur zusammengearbeitet. Und dann war er auch noch größter Einzelaktionär bei Disney dadurch, weil ihm ja Pixar gehörte zu 50,1%. Also basically, das ist so witzig, dass... Ich meine, in jedem anderen Lebenslauf würde das gigantisch aussehen, nicht wahr? Ich meine,
bei ihm weiß man es nicht, ey.
Ja, also du hast praktisch den gesamten Animationsfilm im westlichen Raum komplett auf den Kopf gestellt mit deiner Firma. Du bist dadurch Milliardär geworden. Du bist größter Einzelaktionär von Disney. Und die meisten Leute wissen das einfach nicht. Ich habe es gerade nochmal nachgewikipedia, weil die Doku ein bisschen weit zurückliegt. Aber es ist halt super, super interessant, dass das auch in seiner Vita einfach drin ist, so neben... Wir revolutionieren Handy und wie man Musik hört und überhaupt und coole PCs. Hat er nebenbei noch Pixar gemacht, warum nicht? Man gönnt sich ja sonst nichts.
Ja, Wahnsinn. Tja, ihr Lieben, haben wir noch irgendein anderes tolles Thema? Ich habe jetzt so viel persönliche... Ich bin
echt verwirrt heute von dir, Steve. Ne?
Wieso?
Also, ja, du hast heute so viele Themen eigentlich.
Ja.
Und du bist komplett in andere Richtung gegangen, als ich dachte. Du solltest nicht über Hochwasser reden?
Nee, also...
Oder über Laschet vor allen Dingen, weil er hat gerne gedacht. Das wolltest du nicht. Dann hast du... Wir haben nicht über die EM geredet, über das Finale.
Mhm.
Ist auch schon länger her.
Ja, ist irgendwie gefühlt ewig her, ne?
Und wir haben nicht über Loki geredet.
Wir haben, können wir alles noch. Also wir haben ja letzte Woche quasi, wir sind ja der Nostradamus-Podcast auf. Wir haben ja quasi alles vorausgesagt. Ich habe ja im Podcast gesagt, es geht 1-1 aus nach 90 Minuten. Hab 4 Punkte gekriegt, hab fast das Tippspiel doch noch gewonnen. Leider hat der Erste war, das auch 1-1 getippt. Von daher bin ich nur Zweiter geworden, hab mich mega geärgert. Und Italien, Elfmeterschießen haben wir auch gesagt. Von daher brauchen wir das nicht mehr analysieren, weil wir haben alles vorausgesehen. Und die widerlichen Engländer, wo man gedacht hat, die können nicht noch unsympathischer sein, haben es noch geschafft im Finale, weil sie geprügelt haben, weil sie ausgerastet sind irgendwie, weil sie danach ihre eigenen Leute zerlegt haben. Wie unsympathisch kann eine Nation sein? Sorry. Aber ich meine, da über einen Kampf stellen, ist natürlich auch, Quatsch. Es gab auch viele coole Aktionen danach, wo die irgendwie gesagt haben, nein, kein Rassismus und so. Also gibt's solche und solche, aber trotzdem, nichtsdestotrotz hat England es gefühlt irgendwie, was so dieses Ansehen und die Sympathie angeht, nach dieser EM in die Steinzeit zurückgefallen irgendwie. Die können es
nicht Italien genau das Gegenteil, verrückterweise. Genau. Jetzt mögen wir die.
Ja, wir mögen
die. Ich hab so gehofft, dass die gewinnen. Gott, hab ich gehofft, dass die gewinnen. Ja. Ich habe mich in meinem gesamten Leben noch nie über den Ausgang eines Fußballspiels so gefreut, wenn keine deutsche Mannschaft oder die Eintracht dabei war. Noch nie.
Das war echt geil. Als Benutzer das 1-1 macht, bin ich auch ausgetickt. Das muss ich mir vorstellen. Oh, so gejubelt. Und ja, ich habe auch diesen ganzen Sarkasmus der Italiener auch gefeiert mit irgendwie, ja, es kommt nicht nach Home, sondern es kommt nach Rome, und dann Bonucci durch die Gegend läuft mit dem Pokal und sagt, esst mehr Pasta, was so geil.
Ich bin eigentlich jemand, der fühlt sich immer als Deutscher, aber da habe ich mich als Europäer gefühlt irgendwie. Ich wusste, ganz Europa steht hinter diesen Italienern und gegen England. Das ist einfach.
Ja, und dann so. Weißt du, schätzt Figura bei uns in die Comments und sagt, ja, irgendwie, wie englandfeindlich seid ihr denn und so weiter. Ey, sorry, das kann man einfach nicht verteidigen. Ja, ich glaube, die ganze Welt, irgendwie, das gesehen hat, war, also England waren wirklich die einzigen, die da.
Und ich bin ja ein sehr differenzierter Mensch, ne? Also ich habe zum Beispiel gegen diese Rassismus-Sachen danach, ich finde das halt immer ziemlich albern. Jedes Land weiß, dass sie Rassisten in ihren Ländern haben. Und weil da jetzt ein paar das natürlich tun danach, was sie in jedem Land getan hätten, ne? Das ist völlig egal. Dann muss man halt nicht sagen, das ist ja keine Masse oder Mehrheit gewesen. Ne? Das muss man einfach auch mal festhalten. Es wird halt so dargestellt, als ob die einen Großteil der englischen Bevölkerung jetzt irgendwie die farbigen Spieler, die den Elfer verschossen haben. Keine Ahnung.
Es war schon jetzt, aber es war nicht so wenig. Ne? Auf Twitter trendete das N-Wort direkt danach.
Ja, aber
ne?
Wir haben 12% AfD. Die sind alle so.
Und ja, ja. Wir sind ja auch gebrannt, Marc, ne? 2018 mit Özil, was da ablief, ist jetzt auch nicht viel besser.
Özil,
ne?
Finde ich nochmal was ganz anderes. Ich habe Özil auch nicht gemocht. Ich finde das ganz schlimm gewesen. Also ich weiß nicht, wie man für Deutschland spielen kann und dann mit Erdogan posieren kann. Das ist eine ganz andere Sache. Das in die
Rassistische
zu stecken, ist schon
fragwürdig. Ja, aber er war auch der Sündenbock irgendwie, weißt du? Und nachdem wir ausgeschieden sind, hat er halt auch, also gab es auch viel Rassismus.
Aber das Ding ist, aus meiner Sicht, ich meine, ich kann mich nie erinnern, also ich meine, Gauland und Co. haben dann mal über Boateng gesagt, man will den nicht als Nachbarn haben, und gefühlt ganz Deutschland gesagt, doch, wir nehmen den als Nachbarn. Also, ne, das sind andere Sachen. Und ich glaube nicht, dass das daran lag, dass er türkischer Abstammung war. Ich habe sowas noch nie bei Gündogan oder Co. gehört, also nicht in dem Ausmaß auf jeden Fall. Es lag daran, dass du das Gefühl hattest, der will nicht für Deutschland spielen, sondern der ist auch im Herzen eher Türke, was ja absolut okay ist. Aber dann soll er vielleicht nicht für uns spielen. Was nicht heißt, dass er nicht auch gute Spiele für uns hatte. Und er hat, ne, 2014 hat er einen großen Anteil am WM-Sieg und so weiter. Aber ich glaube, das war eher dann. Also dann mit Erdogan zu posieren und so zu tun, das gehört sich halt nicht.
Ja, ne? Es war halt alles irgendwas, das ausgelöst hat. Einmal das Erdogan-Foto, dann hat er auch noch scheiße gespielt. Aber er war ja nicht der Einzige, der scheiße gespielt hat. Das war schon so ein bisschen Sündenbock und der blöde Türke und bla bla bla. Also das war schon auch Rassismus.
Das gab's auch. Ja. Ne? Aber ich glaube auch, viele Kritik an Özil, die kann man nicht alle in diese Rassismus oder Türkenfeindlichkeit oder was auch immer es dann in dem Fall sein soll, stecken. Sondern ich zum Beispiel mochte ihn einfach nicht. Und nicht, weil er türkischer Abstammung war, sondern weil ich das Gefühl hatte, der will vielleicht gar nicht so unbedingt für uns spielen. Wenn die Türken ein besseres Team hätten, würde er vielleicht da spielen. Und das ist dann natürlich für eine Nationalmannschaft ein bisschen fragwürdig. Da bin ich dann irgendwie doch ein bisschen patriotisch.
Ja, aber auch das Ding ist halt einfach, der war 5 Jahre dann da irgendwie Nationalspieler oder Lieblingsnationalspieler, hat irgendwie so die Wahl gewonnen. Ich meine, wir reden ja nicht von, dass der irgendwie nur 3 Monate für uns gespielt hat, sondern bei wie vielen Turnieren war der geil irgendwie, von 2008 angefangen. Was, 2010?
Also ja, okay,
der hat extrem gute Spiele gemacht für Deutschland und war wirklich auch lange eine Stütze. Mhm. Und ja gut, aber die Diskussion ist auch müßig.
Das kommt doch darauf hinweg. Und ich sag nur, es ist immer schwer dann, auch wenn es natürlich, und wie gesagt, jede Nation hat das einfach, oder ne, jede Gruppe von Menschen hat das einfach, dass dann das über einen Kamm schert und jetzt sagt die Engländer, das sind alles Rassisten. Das ist halt absurd. Das war halt einfach, ja, eine lautstarke Minderheit mal wieder, wie es so oft ist, ne? Wie es bei den Querdenkern ist.
Aber man muss, der Punkt ist ja, dass einfach England einfach ein miserables Bild abgegeben hat bei dieser EM. Ob das jetzt ein paar waren und so weiter. Also, da hat man sich also viele Sympathien verscherzt mit.
Ja, aber das liegt halt auch am Trainer. Das liegt an der Presse, die sich auch verhält wie.
Ja, aber das gehört ja alles dazu. Also von daher.
Absolut. Deswegen habe ich zu Italien gehalten. Ich habe sie richtig nicht
alle
gemacht.
Alle, bis auf Gora. Sonst haben alle waren alle für Italien. Hochwasser, ja, ich habe es zu spüren bekommen, weil ich ja Mittwoch diesen scheiß Alemannia-Logo-Prozess da hatte in Bochum, wo alle Züge ausgefallen sind, was ich natürlich in dem Moment nicht wusste, sondern einfach die Deutsche Bahn gehasst habe. Und gerade so mit einem eine Stunde verspäteten Zug dann irgendwie, den gar nicht meiner war, dann irgendwie noch so den letzten Zug von Dortmund nach Hamburg gekriegt habe und halbwegs noch ordentlich nach Hause gekommen bin. Aber das, also diese Bilder, die man da sieht, es ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Und Laschet, der sich dann hinstellt und sagt, ja, ist halt Wetter, ne, junge Frau. Und
dann hat nicht junge Frau gesagt. Ich muss Laschet einmal in Schutz nehmen. Er hat einfach nicht junge Frau gesagt. Also wenn man sich das anhört, er hat einfach den Namen von der Frau vergessen und sagte Entschuldigung, Frau. Also wenn man sich wirklich genau anhört, ich glaube nicht, dass er, weil das ist ja sehr
diskret. Ja, gut, scheiße, Hund drauf geschenkt, ja, aber ja. Und dann irgendwie da hingeht und für Bild da irgendwelche Lager da umplatziert, damit er auch irgendwie, damit das auch so aussieht, als wäre er so im Katastrophengebiet und wäre total dabei. Und dann gestern mit Steinmeier und dem Bundespräsidenten irgendwie, wo er dahinter steht und sich gegen irgendwas kaputt lacht und darum scherzt.
Das ist eine der absurdesten Sachen, die ich je gesehen habe. Und dass Leute das in Schutz nehmen, ist das noch absurdere. Was ich da auf Twitter lesen musste, ist, ja, freut euch, auch in der Krisenzeit kann man doch mal lachen und gucken. Ja, natürlich darf man das, aber doch nicht während der Bundespräsident sein Beileid den Opfern ausspricht und den Helfern dankt und Co., dann lachst du doch nicht im Hintergrund. Also das wäre ja das Gleiche, wie wenn George W. Bush irgendwie beim 9. September da gestanden hätte, 11. September, sorry, bei 9/11 und, weiß nicht, hätte da so gelacht im Hintergrund. Das ist ja völlig absurd, sowas. Das habe ich noch nie gesehen, sowas. Wie kommt man nur?
Ich habe gestern auf Twitter auch schon geschrieben oder in sozialen Netzwerken. Ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich einfach denke, dass sowohl die Grünen als auch die CDU einfach in der Wahl ihres Kanzlerkandidaten einfach daneben lagen. Also ich glaube einfach, dass sowohl Söder für die Union als auch Habeck für die Grünen einfach die bessere Wahl gewesen wären.
Das ist ja glaube auch vorher ich. Schon. Also nee, bei Habeck ist das nicht klar, aber bei Laschet war
es eh klar. Super klar. Also ich hätte von Anfang an, ich finde diese ganze Schmutzkampagne gegen Baerbock eine Schweinerei. Darum geht's nicht, aber auch bevor sie nominiert wurde, hätte ich gesagt, das muss eigentlich Habeck machen, weil er, also ich bin jetzt nicht, also ich habe ja auf meinem Blog auch mit Händen und Füßen Baerbock verteidigt und so, aber ich habe irgendwann in der Woche war Habeck bei Lanz und hat da ein Interview gegeben und hat auch sie verteidigt ohne Ende. Und ich fand den, also Habeck ist halt so eloquent und ich höre dem auch so gerne zu, das ist einfach so ein bedachter Mensch irgendwie und auch so selbstreflektierend. Und dann hat natürlich Laschet natürlich die irgendwie, wann übernehmen sie denn, wann tritt denn Baerbock zurück und sie übernehmen das als Kanzlerkandidat? Da hat er gesagt, das ist Quatsch, das machen wir nicht, das kommt überhaupt nicht in Frage. So, aber er hat es natürlich versucht und hat dann ein altes Interview eingespielt. Ich habe das nur schon gelesen irgendwann mal, dass es das gab, aber noch nie gesehen. Und in diesem Interview sitzen die beiden nebeneinander und werden interviewt. Und dann war die Frage irgendwie, ob es mal Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden gibt. Und dann stellt sich Baerbock allen Ernstes hin und sagt, ja gut, ich meine, der Habeck, der kommt von Kühen und Schweinen und Rindern. Und ich komme aus dem Völkerrecht, dass es da mal Auseinandersetzungen gibt. Und das war so cringe, diese Ausgabe, so großkotzig und so, wo man echt nur gedacht hat, hast du das jetzt echt nötig? So, und habe ich mich wieder bestätigt gefühlt daran, dass ich gesagt habe, er wäre der bessere Kandidat gewesen. Ich glaube auch, dass die Grünen jetzt nicht mehr zu retten sind, ehrlich gesagt. Ob Schmutzkampagne hin oder her, ich meine, es gibt einen Grund, warum es so ein Verhalten auch im US-Wahlkampf gibt, weil es einfach funktioniert. Und ich glaube, dass Baerbock verbrannt ist, ehrlich gesagt. Ob es jetzt gerecht ist oder ungerecht, darüber kann man sich streiten. Aber die Grünen werden wahrscheinlich sogar eher noch weiterfallen, als dass sie wieder ranrücken. Ich meine, wenn man sich überlegt, dass die CDU jetzt bei den Umfragen bei 30% ist, dann fällt einem da nichts mehr zu ein irgendwie. Da fragt man sich auch, wie dumm sind die Deutschen und was für Lemminge sind die Deutschen, dass sie immer wieder diese Partei wählen, egal was passiert, egal wie viele Skandale es gibt irgendwie, egal wie viele Maskendeals gemacht wurden oder persönliche Bereicherung von Spitzenpolitikern. Immer wird alles irgendwie durchgewunken. Und ich meine, Laschet hat ja auch genug Leichen im Keller. Sprechen wir es mal aus.
Also zu dem Interview. Ich finde das so absurd und das ist halt traurig, dass es auch bei dir wirkt irgendwie oder bei Leuten, die eher positiv sind, aber das ist halt dieses unglaublich schlimme Bild jetzt mittlerweile. Ich meine, dieses Interview kann man so auslegen. Was sie sagt ist ja, also was sie versucht auszudrücken, was definitiv worttechnisch vielleicht nicht gelungen war, dass Habeck eher vom Land kommt und sie eher aus der Stadt. Das ist doch eigentlich das, was sie sagen wollte. Sie sagt halt, ja, ich bin Völkerrechtlerin und er hat Kühe gemolken. So in dem
Trinkspiel. Ja, genau.
Dann hört sie es halt. Aber das hat sie ja nicht so gemeint, glaube ich.
Nein, zumindest. Sie hat es nicht so gemeint, aber ne? Du kannst es so nicht sagen. Es ist halt, irgendwie.
Also ich verstehe nicht. Alle Sachen, die ich von Baerbock gesehen habe, finde ich halb so schlimm, wie sich in einem Katastrophengebiet erstens damit Bild die ganze Zeit abzugeben und da die Helfer irgendwie auch noch zu stören.
Bin ich total bei dir.
Da hinten rumzulachen.
Warum geht's doch gar nicht? Warum geht's doch gar nicht? Es geht darum, wer der beste Kanzlerkandidat für die Grünen wäre.
Ja, meinetwegen wäre im Nachhinein, weißt du ja nicht, was sie bei Habeck ausbuddeln könnten. Das ist halt so, ne? Ich meine, jetzt ist er halt im Feuer und jetzt, was wäre bei Habeck rausgekommen? Das Ding ist, Habeck wäre ein bisschen weniger angreifbar gewesen vielleicht, weil er nicht so pedantisch wirkt. Ne? Also Baerbock hat dieses Image von so einer sehr sorgfältigen Frau und allem und das hat sie immer gepflegt. Und jetzt hast du, ja, Habeck ist halt so ein Mann des Volkes eher, ne? Also der kommt aus der Mitte gefühlt. Also, das ist einfach einer, mit dem du ein Bier trinken würdest, ne? Und dem hätte man vielleicht mehr verziehen und das hätte sein Image nicht so angekratzt, absolut. Aber naja, was soll's. Zu den Grünen, ich meine, jetzt kommt gerade raus, kommt's raus? Auf Twitter und Co., durch Kachelmann und Co. wussten wir das schon länger, dass diese ganze Unwetterkatastrophe zu großen Teilen zumindest in dem Ausmaß hätte vermieden und verhindert werden können. Die hatten Warnungen, und zwar keine unbedeutenden. Also die haben da offenbar Wetterdienste aus England, die das steuern und Co. Und die haben 3-4 Tage vorher gesagt, hey, da kommen 200 Liter pro Quadratmeter runter. Das ist viel. Das ist das, was in ein paar Monaten sonst fällt. Ihr solltet vielleicht aufpassen. Und es wurde halt basically nichts gemacht.
Aber
das
die Frage ist,
die Talsperren waren voll. Ne? Ja, du kannst die Leute vielleicht da rausholen. Ich meine, du kannst sie auch absaufen lassen.
Nee, ich dachte, im Sinne von irgendwelchen Schutzmaßnahmen, so war mein Gedanken, weißt du? Du kannst die Deiche höher machen oder
sowas. Ja, das kriegst du wahrscheinlich in der Zeit nicht mehr hin. Aber die Talsperren waren voll, da gibt's viele Augenzeugenberichten. Gerade Spiegel hat heute wieder darüber berichtet und Co. Die Leute vor Ort wussten das. Die Talsperren waren überlastet bei 117-120% von dem, was sie eigentlich haben sollten, bevor es angefangen hat, richtig zu regnen. Die haben es nicht entlastet, weil dann hättest du es ja nach und nach ablassen können, ein bisschen mehr, und hättest vielleicht da was steuern können. Vielleicht, ich bin da kein Experte, nicht wahr? Ich kann nur sagen, was durch die Medien geht. Aber zum anderen wussten sie einfach, dass da viel passieren kann. Es gab Warnungen von allen möglichen Meteorologen. Und die Bundesregierung, als auch Regierung Laschet, als auch Regierung Dreyer, die haben offenbar nichts gemacht. Die haben die Leute einfach absaufen lassen. Ich möchte da keinen Vorsatz unterstellen. Die wussten das bestimmt nicht, dass es so schlimm wird. Aber es ist halt in ihrer Verantwortung, ne? Weil du musst die Leute halt schon warnen. Kannst also, ja nicht was, ich meine...
Die ganze Sache ist der absolute Horror. Ich habe da irgendwie, also ich meine, die haben ja teilweise alles verloren. Ich habe einen Fall gesehen, irgendwie da ist jemand, der hatte gerade sein Haus fertig gebaut und sich seinen Lebenstraum erfüllt. Und das ist einfach komplett einfach weggeschwommen. Stell dir mal vor, du steckst da, was weiß ich, 100, 200.000 wahrscheinlich noch mehr, in dein Haus, irgendwie bist gerade fertig und dann schwimmt das einfach weg. Das ist doch der absolute Hammer. Oder gestern habe ich so einen Bericht gesehen von einem Typen, der wieder in sein Haus geht, bis zum Knien in Wasser wabt und da irgendwie in sein Wohnzimmer geht und da ist noch ein Hase in dem Käfig drinne, der so nervös hin und her dings, irgendwie hat erstmal gefüttert, hatte keine Zeit, irgendwie da die Tiere rauszuholen, ne?
Wenn man die Bilder gesehen hat, da sind einfach, ich meine, wir reden immer nur über Erfstadt und über Ahrweiler, die Region und Co., aber das sind ja, also, oder über Schuld wird viel geredet, ne? Das sind halt die schlimmsten Fälle oder die aufmerksam, das sind halt Hunderte wahrscheinlich Dörfer überschwommen worden. Also, das sind halt super viele. Das ist ein ganzes Gebiet. Und da wurde vorher wenig evakuiert. Ne? Da gibt es dann den Fall in der Behinderteneinrichtung, wo 12 Personen ertrunken sind. Und man sieht ja jetzt auch die Todeszahlen. Wir sind bei 150. Also, da ist halt nicht viel passiert. Und das musst du ja irgendwem ankreiden. Weil die Warnungen waren halt da. Ne? Die waren auf Twitter von Meteorologen. Die wurden weitergeleitet vom Deutschen Wetterdienst und so weiter. Das hat einfach keinen interessiert. Und es war klar, dass da so viel runterkommt. Es war klar, dass die Talsperren bereits voll waren, weil es vorher offenbar schon ein bisschen geregnet hat. Ja gut. Ich meine, ich weiß nicht. Offenbar kommen die mit allem durch. Und wahrscheinlich wird selbst sein Lachanfall und seine absurde Medienpräsenz, die da ist, und
keine offenbar Einfluss auch auf das Versagen. Auf die Zahlen
vielleicht wird es alles keinen Einfluss haben. Aber
ich verstehe mich aber, warum nicht? Warum kann die CDU, ganz ehrlich, bei Baerbock machen sie ein Fass auf, irgendwie, weil sie irgendwie eine Theorie in ihr Buch mit einfließen lässt und das nicht irgendwie vernünftig irgendwie mit Quellenverzeichnissen dingst und als hätte sie irgendwie, was weiß ich, den Papst getötet. Und bei der CDU hast du einen Knaller nach der anderen, Masken, die jetzt Leute, die es persönlich bereichert, irgendwie selbst hier der Hoffnungsträger, wie heißt die Pappnase, Amthor oder wie der irgendwie hat sich da persönlich bereichert und die kommen mit allem durch und die Leute wählen sie wie die Lemminge weiter irgendwie. Ich checke das nicht. Aber das können
ja nicht. Die Leute sind sich einfach nicht einig und da gehörst du auch dazu. Die Leute, die dagegen sind, müssen sich halt mal zusammentun und dürfen nicht überall querbeet wählen oder nicht wählen gehen. Die Anzahl der Nichtwähler ist größer. Also die wäre die stärkste Fraktion im Bundestag. Das sind sehr viele junge Leute. Die wählen einfach nicht. Was weiß ich, was die an diesem scheiß Wahltag tun. Die sitzen da eben rum oder sagen, es lohnt sich
nicht. Das ist wahrscheinlich so eine Form von, ich meine, das ist ja auch nachweisbar von Politikverdrossenheit, die einfach sagen, ob ich jetzt will oder nicht, ist mir scheißegal.
Ja, das ist ja schön. Aber das ist doch für die CDU.
Ja, ich meine, aber das...
Die bestrafen doch damit sich selbst. Also sie sind verdrossen von der CDU, haben nie wem anders eine Chance gegeben. Und sagen, jetzt gehe ich nicht mehr wählen, was nur für die CDU
gut ist. Ich sage nicht, dass das logisch ist. Ich sage nur, dass es so ist. Das zeigen Untersuchungen. Politikverlassenheit ist ein ganz großer Faktor mittlerweile. Weil die Leute einfach sagen, ja, ist egal, was ich will, es ändert sich eh nichts. So. Ja,
aber du fragst.
Ich verteidige das ja nicht.
Nee, aber du wirfst die Frage auf, warum die Leute nicht aufwachen. Die Leute sind aufgewacht. Es gibt keine Mehrheit in Deutschland für die CDU.
Nee, ich habe nicht gesagt, warum die Leute nicht aufgewacht sind. Ich sage, warum immer noch so viele Leute diese Kackpartei wählen. Das verstehe ich nicht.
Die Stammwähler sind.
Aber nicht nur. Nicht nur.
Wie nicht nur? Das sind zu großen Teilen, selbstverständlich sind das fast alles Stammwähler. Die haben ja nur noch so viel. Die hatten vor ein paar Jahren noch 40% bei der Wahl. Jetzt waren sie kurzzeitig auf 23% runter, als alles im Arsch war.
Ja, und jetzt Corona irgendwie die ganze Schmutzkampagne gegen Baerbock, irgendwie sind sie wieder bei 30%.
Ja, aber es ist ja immer noch nicht viel. Wenn die anderen sich einfach mal einig wären. Aber das sind halt sehr viele Leute, die du sagst dann zum Beispiel, du wählst vielleicht was anderes, weil mit den Grünen kommst du auch nicht klar. Und das ist ja auch okay, jeder kann wählen, was er will. Nur die anderen sind sich halt nicht einig. Die CDU-Wähler, du hast halt die Entscheidung, wählst du CDU oder eben nicht. Und viele Leute, die immer schon CDU gewählt haben, genauso, das ist der einzige Grund, warum die SPD noch ein paar Stimmen hat. Ich meine, das sind ja alles alte Wähler oder Leute, die irgendwie noch an irgendwie alte Zeiten glauben, offenbar. Du kannst ja nach den letzten Jahren nicht ernsthaft die SPD wählen und sagen, das ist ja geil, was die da tun.
Nö, macht ja auch keiner mehr. Ja, keine Ahnung. Aber wenn ich mir jetzt so die Umfrage angucke, frage ich mich auch irgendwie, wie du daraus eine Regierung machen willst. Das ist ja alles, hat ja alles keine Mehrheit. Das ist, wird auch, beim letzten Mal war es ja schon schwer. Ich erinnere nur an die Ampel. Nee, war gar nicht Ampel.
Jamaika-Verhandlungen
irgendwie. Wie willst du irgendwie Grüne und FDP oder geil ist auch irgendwie so Schwarz-Grün? Wie soll das denn funktionieren irgendwie? Also ich bin mal gespannt, was da, also wie gesagt, das sind ja Umfragen und die werden sich wahrscheinlich nochmal verändern und am Ende ist es dann doch wieder ein bisschen anders. In USA sollte ja auch irgendwie Biden klar gewinnen und es war am Ende doch noch ein bisschen knapp. Also von daher, so zuverlässig sind die Umfragen jetzt ja auch nicht irgendwie. Bei der letzten Bundestagswahl war es, glaube ich, auch relativ weit von den Umfragen entfernt, aber ich glaube, das wird trotzdem jetzt im September, wird es trotzdem sehr, sehr schwer, da eine vernünftige und stabile Regierung daraus zu kriegen. Eben weil, wie du richtig sagst, die Leute gar nicht einig sind und weil auch auch diese ganzen Floskeln, die ich immer höre, ja, es muss grün-rot-rot oder rot-rot-grün verhindert werden. Das ist so wie so ein Mantra, was die Lemminge alle nachquatschen irgendwie, dass rot-rot-grün eigentlich nie so richtig Thema war. Also wieder die SPD möchte das, selbst die Grünen irgendwie haben keinen Bock auf Rot-Rot-Grün. Das ist so ein Bullshit-Gelaber.
Ist auch das Problem. Die sind sich nicht einig und die Wähler sind sich auch nicht einig. Es gibt, also wahrscheinlich würde es eine linke Mehrheit geben. Na, dann hast du SPD, Linke, Grüne. Aber die sagen alle, nee, mit den Linken wollen wir nichts tun. Das sind die, nee, die sind uns zu radikal. Ist ja auch okay, ne? Absolut, kann ich ja verstehen. Aber sie sind sich halt nicht einig. Und das ist halt ein Problem. Und das strahlt halt auch auf die Wähler aus. Und was die SPD macht, ich meine, du kannst der SPD die Stimme nicht geben, weil du wieder Angst haben musst, die geht wieder mit der CDU zusammen.
Ja, ja,
die haben schon mehrmals die Neid, dass sie das nicht tun. Den kannst du das nicht mehr, den kannst du ja nichts mehr glauben.
Und ach, die will sowieso keiner mehr.
Dann sagen sie noch dazu, sie werden auch Baerbock nicht zur Kanzlerin machen als Juniorpartei. Das haben sie schon gesagt. Das heißt, wenn du theoretisch, ne, nehmen wir an, ich meine, jetzt kommen die spannenden 2 Monate eigentlich, wo sich noch viel ändern kann. Das hast du ja im letzten Monat gesehen. Ich meine, das ist ja alles querbeet. Da gehen ja 10% Schwankungen pro Woche. Wenn die Grünen mehr als die SPD hätten und die würden zusammen regieren können, was sehr unwahrscheinlich ist, aber nehmen wir es einfach mal an, da hat die SPD gesagt, das machen wir nicht. Wenn wir mit den Grünen
das zusammengehen, dann nur mit Schröder. Unter Olaf
Scholz. Also keine Ahnung.
Das war genauso albern wie Schröder, der nach seiner Niederlage gesagt hat, irgendwie bei der zweiten Wahl irgendwie Merkel gegenüber saß und sagt, ja, selbst wenn wir mit der CDU, wenn wir eine große Koalition machen, da bin ich Kanzler und nicht Merkel. Das ist sonst undenkbar. Das war auch so geil. Ja, ihr habt die Wahl verloren, die CDU hat mehr Stimmen oder mehr Prozente als ihr. Die stellen den Kanzler, so. Da kannst du deine Eitelkeit einfach mal, der ist ja auch danach mehr oder weniger rausgeschmissen worden, zumindest aus der Regierung und den wichtigen Positionen. Aber das ist halt, also, eine Eitelkeit, die sich gerade die SPD in diesen Tagen echt nicht leisten kann und sollte. Solche Sprüche.
Also, die können jahrelang mit der CDU, wo sie eigentlich nicht viel gemeinsam haben sollten, zumindest im aktuellen Punkt, da können sie jahrelang zusammenarbeiten. Aber die Baerbock würden sie nicht machen. Nicht wegen Baerbock, sondern wegen der Grünen, ne? Sie würden nur unter Olaf Scholz, wer will denn Olaf Scholz als Kanzler überhaupt? Das ist doch absurd. Der ist so farblos.
Ja, das stimmt schon.
Furchtbar. Nur Probleme gehabt in seinem.
Ich glaube, Sascha ist gerade eingepennt, weil wir über deutsche Politik reden, oder?
Nee, ich bin da ein bisschen raus.
Ein bisschen
ist
gut.
Ich kann dir nicht mal sagen, wen ich wählen würde. Ich glaube, ich mache den Valomaten, wenn der rauskommt, dann sagt mir der Valomat, was ich wählen soll.
Du bist Amerikaner, du hast hier nichts mehr zu wählen, mein Freund. Ja
eben. Aber ich habe das nebenher gegoogelt, ihr hattet Überschwemmung, das habe ich daraus rausgehört.
Aber wie? Hast du die Bilder gesehen irgendwie, wo einfach mal so kompletter Boden einfach weggesackt ist?
Ja, sah schon gut weggespült aus irgendwie, ja. Nicht so schön.
Holla die Waldfee, ey. Da haben einige Leute alles verloren. Das ist ganz, ganz furchtbar. Aber spannend ist ja auch irgendwie, wie das zustande kommt, ja. Also wie sich dann Leute, ja, Klimawandel und so, und ja, wieder, ja, was bildet sich der Klimawandel ein, einfach hier Wahlwerbung für die Grünen zu machen und so ein Quatsch. Aber auch die Erklärung dafür war ja echt spannend. Irgendwie gab es ja intensiv in da, wie hieß er, in der Tagesschau und Tagesthemen. Ja, genau. Heute Show ist doch das mit Olli Welke, oder?
Normal heute einfach.
Wir meinen auf jeden Fall das Richtige.
Heute Nachrichten.
Der das erklärt hat für die Dummen irgendwie, dass das mit dem Klimawandel zusammenhängt und dass halt dieser, wie nennt man das, der Strudel, der dafür sorgt, dass das Wetter halt in Bewegung ist, so, dass der halt durch dieses Klimakatastrophe oder dieses Klima, durch den Klimawandel verlangsamt wird und deshalb bleibt so ein Tief, dieses Tief Bernd hat es ja ausgelöst, bleibt halt länger an einem Ort und dann hast du halt das, was da passiert ist. Fand ich eigentlich ganz anschaulich,
wie das erklärt hat. Das ist ja absolut nichts Neues. Also das ist ja so lange schon. Der Jetstream nimmt halt an Tempo ab. Das ist halt so, weil wenn die Unterschiede zwischen Äquator und Arktis nicht mehr so groß sind, was sie ja nicht mehr sind, weil die Arktis sich viel schneller erheizt als der Rest der Welt, dann logischerweise nimmt der Jetstream ab, weil ja nicht mehr so viel warme Luft so schnell dahin will. Ja? Und dann hast du das, was du in Kanada hattest. Ich meine, dann hast du das, was du hier hast. Und das wird halt immer schlimmer, weil da ist einfach nicht mehr genug Wind. Ergo bleiben die Tiefs einfach ewig lange da. Sagen wir es so. Das ist die kurze Erklärung. Das haben sie ja schön gezeigt. Aber das ist halt absolut nichts Neues. Das wissen die alle schon ewig. Das ist einer der Hauptgründe, warum es problematisch ist.
Laschet sagt es einfach, ja, ist einfach mal schlechtes Wetter, ne? Kann mal passieren.
Ja, und den willst du halt zum Kanzler machen, ja? Dann, keine Ahnung, dann sollen, keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung, genau, das ist es. Keine Ahnung.
Auch nicht mehr, was man da noch tun soll.
Also ich muss echt sagen, ich glaube, die können sich jetzt alle auf den Kopf stemmen, in Bein wackeln, wenn nicht gerade Laschet irgendwie vor der Kamera irgendwie eine Frau meuchelt, wird sich der als Kanzler nicht verhindern lassen, ehrlich gesagt.
Ja, das sehe ich immer noch nicht. Ich weiß nicht, mit wem er zusammenarbeiten will. Sie dürfen halt nicht noch stärker werden. Also, nach allen objektiven Gesichtspunkten müsste die CDU ja eigentlich von dieser ganzen Sache irgendwie ein bisschen. Das dürfte ja nicht gut ausgehen für sie. Ich glaube dazu mittlerweile nicht mehr so ganz dran, aber ich meine, sie sind die, und ich meine, das sagen ja auch Friday for Futures und Co., ne, die nicht so viel für den Klimawandel tun. Das ist ja bekannt. So, jetzt wissen wir, und auch die Hauptnachrichten sagen, das ist schon ein bisschen mit dem Klimawandel, könnte es zu tun haben. So, das heißt, wir haben eine große Katastrophe. Das heißt, Klimawandel ist mehr im Dings, und das ist ja eher Grün-Thematik, obviously. Dafür wurden sie gegründet. Ja, so ansatzweise. Und dazu haben wir diesen Lacher. Ich finde das immer noch so absurd. Das ist eine der absurdesten Sachen, die ich hier vom Politiker gesehen habe. Also so ein deplatziertes Verhalten. Und dazu haben wir jetzt auch noch die Infos, dass eventuell man mal ein paar Leute evakuieren sollte, wenn man Wetterwarnungen hat. Und die Gefahr ist, dass die alle überschwemmt werden. Ich meine, das kann doch nicht gut ausgehen. Aber wahrscheinlich
doch,
für die CDU schon.
Für die CDU schon, die können sich ja scheinbar alles erlauben. Aber wehe, Baerbock irgendwie hat irgendwas in ihrem Buch nicht irgendwie richtig Quellenangaben gemacht. Dann ist aber Holland in Not. Holla die Welt.
Verrückte Welt.
Verrückte Welt, wirklich, das stimmt. Lass doch ganz kurz zum Abschluss, weil wir sind jetzt schon bei anderthalb Stunden, lass uns ganz kurz über Loki reden. Wie fandst du das Finale? Wie fandst du die letzte Folge?
Ah, super gut. Sehr schöne letzten zwei Folgen insgesamt. Fand ich geil.
Ich fand es ein bisschen unbefriedigend. Also bis der Stempel kam, ich habe in der Abschlussszene noch irgendwie mit einer ausführlicheren Sache gerechnet und dann gab es den Stempel, irgendwie kommt eine zweite Staffel. Ich finde, sie hätten noch erklären müssen irgendwie, weil der Typ ist ja, ich habe ja ein Analysevideo vorher gesehen und nur dadurch weiß ich, wer das ist irgendwie und warum die ganzen verschiedenen Varianten von ihm halt noch wichtig werden. Krank der Eroberer ja zum Beispiel. Und ja, also ohne den Hintergrund checkt man das nicht und dadurch ist es auch weniger episch, wenn man nicht weiß, wer das ist. Von daher, ich will nicht sagen, ich war enttäuscht, war natürlich gut die letzte Folge, aber ja, es ist so, ich finde, man hätte das noch so ein bisschen besser erklären können, oder?
Ich glaube, die wollen das halt so ein bisschen mysterious haben, dass die Leute, die es nicht wissen, nachgucken und sich damit beschäftigen. Also ich weiß auch nicht, ich bin ja auch kein Comicleser. Ich wusste es auch nicht genau. Aber ich meine, die Grundthematik ist ja trotzdem klar. Also ja, egal, ob wie der jetzt heißt und was der tut in den Comics, das musst du ja an dem Punkt nicht wissen. Du weißt jetzt einfach, oh,
Multiversum ist am Start.
Das ist dumm gelaufen irgendwie und der ist nicht so nett offenbar. Und ich denke, das ist schon ziemlich gut gemacht. Der Cut ist ziemlich gut gemacht und Ich habe eine Kritik gesehen, ich glaube von Robert Hoffmann von DVD-Kritik, zu Loki. Oder von Behind, ich weiß es nicht. Egal, von einem YouTuber, der einen schönen Satz gesagt hat. Und ich glaube, das ist endlich das, was ich dir immer ausdrücken will, auch bei den schwächeren Folgen der Serie. Ich habe nie das Gefühl, wegschalten zu wollen. Ich glaube, das mag ich so. Das habe ich nie. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei einer Serie. Ich habe nie so ein Down-Gefühl bei den ganzen Serien und bei Loki auch nicht. Selbst in der einen schwächeren Folge, das war, glaube ich, die vierte, die ich nicht so gut fand. Ja, du, die dritte, ich die vierte. Mhm. Ich habe nie das Gefühl, dass ich aufhören will. Also, wenn es noch 10 Minuten geht, ist okay. Wenn es noch eine Stunde geht, ist okay. Wenn es noch 2 Stunden geht, ist auch okay, weißt du? Und das ist, glaube ich, das, was es für mich ein bisschen ausmacht. Und das habe ich auch, ich habe das noch nie so gehört. Das wurde bei der einen Kritik so gesagt. Wie gesagt, er hat nie das Gefühl, dass er wegschalten muss. Selbst wenn er Kritik äußert, man will es einfach weitergucken. Und das habe ich auch das Gefühl gehabt bei Loki Extrem. Und ich hätte gerne noch 10 Folgen mehr. Oder 20. Oder 100.
Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, auch wenn du es nicht gerne hören willst, so vielleicht lag es auch an meinen Erwartungen, so alles in allem bin ich ein bisschen enttäuscht von der Serie, von den 6 Folgen. Ich habe mir da mehr erhofft. Also ich finde sie gut, aber sie war jetzt nicht outstanding, sie war jetzt nicht WandaVision-Niveau, von daher.
Ja. Nee, ich würde WandaVision auch höher ansetzen. Ja, weil
es. Aber du hast schon recht, es war trotzdem gut. Es ist jetzt ja mal auf hohem Niveau und ich wollte auch nicht wegschalten, von daher.
Ja. Kann man sehr gut und ich denke, die letzten 2 Folgen haben doch sehr, sehr viel schöne Sachen gehabt. Auch Innovation und schönen Aufbau fürs weitere MCU und das sind ja jetzt einige.
Ja, müssen wir leider wieder ein bisschen warten, ne? Jetzt kommt irgendwie What If oder so. Das ist natürlich eine Animationsserie, die hat mich bisher nicht so abgeholt. Ja, mich würde jetzt am meisten der nächste Doctor Strange interessieren, weil der ja darauf aufbaut, ne? Das ist ja.
Ja, ich hatte gehofft, dass vielleicht, Benedict Cumberbatch so einen kleinen Cameo kriegt noch oder so am Ende. Wäre noch lustiger gewesen. Lass mich vielleicht so ein bisschen aufbauen. Hatte gehofft, aber offenbar ist er zu teuer für so eine Serie.
Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja, es ist schon geil. Also, gut. Mal gucken, was kommt.
Dann sind wir auch durch für heute. 1,5 Stunden erreichen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt da draußen. Ich hoffe, wir haben Sascha nicht zu sehr gelangweilt die letzte halbe Stunde. Deutscher Politik.
Er weiß jetzt, dass ganz Deutschland unter Wasser steht.
Ja, wieder was gelernt.
Und Sascha hat immer noch nicht mit Loki angefangen, weil er einfach keine Zeit für so eine Scheiße hat, ne?
Es ist irgendwo auf der Liste, aber es ist weit unten.
Okay. Ja. Ja.
Ja, da können wir dir auch nicht helfen.
Nee, also echt. Also, wie lange sollen wir noch hier durchziehen, ne? Naja, gut.
Wir haben alles gegeben.
Ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche wieder in alter Frische. Danke fürs Reinschauen. Danke an euch beide. Habt einen schönen Sonntag und macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüssi.